Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik mit der ersten Aufnahme in den 20er Jahren, konkret am 6. Januar 2020. Ich glaube, das erste Mal, dass ich das sage. Naja, was euch heute erwartet, ist ein, wenigstens bei mir, wir kommen langsam im neuen Jahr an, Mini-Programm. Zum einen mit einem Jahresrückblick und einem Jahresausblick. Dargeboten, wie fast alles heute in dieser Episode, wie man vielleicht auch an meiner Stimme hört, von dem guten Pascal, weil ich irgendwie krankheitsbedingt meine Stimme zu schonen versuche. Es gibt dann heute allerdings keine Termine und ziemlich wahrscheinlich auch keinen Helden der Gesundheit. Dafür sicherlich, weil ich das schon weiß, eine wunderschöne Medizin-Murks-Aufnahme. Vor allem natürlich aber auch, weil ein paar Leute schon nachgefragt haben, der zweite Teil des Interviews mit dem Sebastian Schönherr zur Antibiotika-Resistenz-Thematik. Heute dann vor allem, was so in Forschung und Entwicklung passiert, beziehungsweise was da eben leider nicht passiert. Eure Gastgeber sind, wie auch im letzten Jahrzehnt noch, der Podcast-Arzt in Papazeit, Pascal Nolderik. Moin Pascal.
Moin Moin.
Und euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Bevor wir starten, will ich noch eine Sache einbringen und ihr könnt gleich die Kapitelmarken nutzen, um diesen Teil zu überspringen, weil wir haben eine kleine Bitte an euch. Es geht um eine Umfrage. Ich habe auch vorhin mal geguckt, das dauert echt nicht lange, sind 12 Fragen, sind voraussichtlich 12 Fragen, weil es wird nochmal überarbeitet werden, zu finden dann auf findmind.ch, Link kommt in die Shownotes. Es geht ein bisschen darum, dass wir versuchen wollen, den Podcast ein bisschen anzupassen und überlegen, welche Rubriken wir überlegen, unseren Podcast noch besser zu machen. So. Und dafür brauchen wir deine, liebe Hörerin oder dein, lieber Hörer, Hilfe. Es wäre halt super, wenn du uns die, ich glaube, 10 Minuten ist schon zu viel gesagt. Ich glaube, 5 Minuten wird das vielleicht höchstens dauern, ein paar Fragen beantwortest, damit wir einen besseren Eindruck haben, wer uns überhaupt hört. Genau.
Ja, ich glaube, 5 Minuten. 5 Minuten ist realistisch.
Ist, glaube ich, realistisch, ne? Denke ich auch. Ich mache gleich mal einen Test. Am besten also jetzt den Podcast pausieren, ja, und dann ausfüllen und dann geht's gleich weiter.
Wobei das natürlich auch immer dieser geile Bias ist, ne? Also wir, die uns hören und diese Umfrage ausfüllen, haben auf jeden Fall schon nicht abgeschaltet, weil sie den Podcast scheiße finden.
Die erreichen ja, okay, aber die, nicht, ne? Aber die scheiße finden, haben wir sowieso
nicht. Das gebe ich mir nicht.
Meine Hauptbefürchtung ist ja vor allem, dass wir die Leute gar nicht erreichen, die diesen ganzen Anfangsgelaber irgendwie immer wieder überspringen, weil sie die Kapitelmarken benutzen, was ja auch sinnvoll ist. Die würden dann bei der Umfrage. Aber es ist keine wissenschaftliche Untersuchung, es geht um einen Eindruck, den wir gewinnen können. Deswegen werden wir mal gucken, was wir mit den Zahlen dann anfangen können. Aber es ist besser, als nichts zu haben, dachten wir uns.
Naja, wir werden so oder so, wir werden das Ganze dann mal auswerten und gucken, ob wir ein paar Sachen verändern oder anpassen oder eben alles so lassen.
Genau, wunderbar. Die Kapitelmarke Umfrage, bitte um Teilnahme, ist erledigt und wir gehen zur Kapitelmarke. Was gibt's Neues? Also Pascal, wie hast du den Dekadenwechsel erlebt?
Ich war am Strand und zwar in Baden-Württemberg. Ich war bei meiner Schwester. Wir waren bei meiner Schwester in Kiel, in Laboe, um genau zu sein. Das ist quasi direkt am Strand und da waren wir dann tatsächlich auch, also die Kleine hat geschlafen und meine Frau ist bei ihr geblieben, aber ich durfte rauswerten vor Schnickschnackstuck gemacht. Nein, ich bin jetzt einfach so drauf geeinigt, wer mit dem beim Kind bleibt und wer rausgeht und ich war da mit meiner Schwester und ihrem Verlobten am Strand und das war tatsächlich, hatten wir uns das ein bisschen spektakulärer vorgestellt, das war auch deren erstes Silvester da am Strand. Beim letzten Mal, als sie da schon gewohnt haben, waren sie noch woanders über Silvester und dann haben wir gedacht, naja, also man hat gehört, eigentlich soll man über die Förde da dann einen tollen Blick haben, so kann schon sein, wir haben da jetzt nicht so richtig was von gesehen, also man hat schon was gesehen, aber war jetzt nicht so spektakulär. Was uns mehr beeindruckt hat, war wie ab 18 Uhr ungefähr es quasi durchgehend geknallt hat, also wenn es mal eine halbe Stunde ruhig war und niemand Feuerwerk abgeschossen hat, das war schon echt viel. Ich habe ja gehört, irgendwie oder zumindest mal auf Twitter in diesen klassischen Bubble zu lesen, dass Berlin ja wohl ruhiger gewesen sein soll. Ich weiß nicht, ob du das nachher bestätigen kannst.
Nee, war nicht da, aber
okay, ja, weil ich habe so gedacht, Alter, also haben die Leute jetzt Panik, dass ihnen das nächstes Jahr verboten wird? Was ich ja durchaus gut finde, ja. Oder zumindest irgendwie sehr stark eingeschränkt, ja. oder was ist los? Also ich konnte mich nicht erinnern, dass das in den früheren Jahren mal schon so schlimm war, aber das ist ja vielleicht auch so dieses klassische, früher war alles besser, ich weiß es nicht. Aber, also ich meine, ihr könnt ja mal eure Erfahrungen uns schicken, per Twitter oder E-Mail oder was auch immer. War das früher schon so schlimm? War das in den vergangenen Jahren schon, dass da 18 Uhr durchgehend geballert wurde oder hatte der Ort einfach einen an der Klatsche? Wobei ich das mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, weil tendenziell ist der Altersschnitt eigentlich relativ hoch da. Also der ist kind of, naja, wir haben es nicht verstanden. Hat uns auch ehrlich gestört, hat das Kind auch beim Einschlafen ein bisschen gestört, aber gar nicht so sehr zum Glück. Mhm. Ist auch nie aufgewacht zum klassischen Feuerwerk, das war schon mal ganz gut. Am nächsten Morgen haben wir so ein bisschen Müll eingesammelt da am Strand, den Strandabschnitt, den wir spaziert sind.
Und ja, das ansonsten habe ich gesehen, das Bild.
Genau, ansonsten war es relativ entspannt, der Jahreswechsel.
Hm.
Und bei dir so?
Ja, vor dem Jahreswechsel war ja bei mir auch noch der 36C3, den ich fasse mal ganz kurz, also sehr empfehlen kann. War ja da mit den Kindern die Entscheidung, weiß ich nicht, ob die insofern gut war. Also die Kinder haben sich super amüsiert und unterhalten gefühlt und Inspirationen bekommen. Ja, das war wirklich, hat wirklich sehr positiv. Meine Tochter blieb dann irgendwann bei ihrem ersten feministischen Buchclub hängen, ja. Und hat zur digitalen Verteidigungsstrategien was gelernt. Das ist alles wunderbar. Und das, ich, wie gesagt, mein Sohn war ständig irgendwo in Riesenbällebädern oder in der Kidszone oder am Löten oder sonst was. Insofern alles gut. Ich habe ein bisschen wenig dann mitbekommen. Also sozusagen an Programmen, was ich mir selber vorgenommen hatte, habe ich quasi nichts wahrgenommen. Ich bin glücklich gewesen, dass ich den André Lampe wenigstens getroffen habe von Wirkstoffradio. Der auch schön grüßt und auch auf diese Episode hier wartet, weil er den zweiten Teil von unserem Gespräch haben möchte. Natürlich Leute getroffen, aber sozusagen an eigenem Wunschprogramm so gut wie gar nichts wahrgenommen. Ich wollte auch im Sendezentrum ein bisschen aushelfen. Das, mea culpa, das wird wahrscheinlich dann erst auf dem 37C3 stattfinden, der aber fest eingeplant ist und du solltest da auch hinkommen. Als Vorbereitung, wir brauchen Sticker. Ja, das ist so das heiße Ding. Da liegen Sticker ohne Ende rum und wir brauchen auch einen. Und vor allem, falls du dich vorbereiten möchtest, kann ich dir eine Liste machen mit Sachen, die du bitte mitbringen möchtest. Eine Sache, die wichtig ist, ist zum Beispiel...
Was ist denn so wichtig?
Na, in den Top 10 ist bestimmt eine Wasserflasche und ein Tretroller. Also, am besten ein beleuchteter Tretroller. Also es gibt natürlich coole
Varianten. Damit man schnell von einem zum anderen kommt?
Ja, es ist einfach sehr weit, ne? Weitläufig, dieses ganze Ding. Weitläufig. Und man ist einfach... Also alle sind... mit dem Ding unterwegs und man ist auch schneller unterwegs, insofern das so als ein Tipp. An dem Punkt, wenn es wieder näher rückt und vor allem, wenn ich dann wieder das Glück haben sollte, dann ein Ticket zu schießen, dann kann ich da ja noch
ein bisschen mehr was. Ist nicht so einfach, ne?
Nee, ich habe 2 Sekunden, das war mein Zeitfenster, dann bin ich noch irgendwie in die Ticketliste reingekommen. Man muss wirklich, ich weiß nicht, die machen es ja jedes Jahr anders. Dieses Jahr war es halt so, dass sie halt so 3 Fenster hatten. Also entweder du bist ein Engel und kriegst einen Voucher vorne dran weg, aber sozusagen das ist relativ eingeschränkt. Oder du hast halt diese 3 Ticket-Zeiten, die es letztes Jahr gab. Und da war es halt wirklich so, beim ersten Mal habe ich 5 Sekunden gebraucht, um zu klicken. Dann war ich schon auf Position 6000 und damit keine Chance mehr. Und beim zweiten Mal war ich dann wirklich sozusagen refresh die Seite und dann irgendwann zack. Und dann hat es gerade so geklappt. Und hat was Sportliches, war auch ein bisschen, ist auch ein bisschen Abenteuerelement so dabei gewesen insofern. Blabla, ich rede zu lang schon darüber. Ein Talk, den ich zum Beispiel auf meiner To-Do-Liste hatte, war natürlich der wieder von dem Martin Tschirsich, den er mit 2 anderen noch gehalten hatte, kommt in die Shownotes rein. Im Prinzip habe ich die Sachen, die ich gucken wollte, habe ich genauso wie sonst die Jahre zuvor halt immer die meisten Sachen ja dokumentiert auf ihrem eigenen Kanal, dann einfach später angeguckt. Das ist ganz spannend, genau.
Ja.
Ja, und beim Jahreswechsel war ich nicht in Berlin, sondern bei Freunden. Sagen wir so, früher war alles besser oder ich war jetzt einfach an einem falschen Ort, weil da war die Weco-Firma, diese Weco-Produktion ist da nur ein paar Kilometer weit weg gewesen. Und mit den Leuten, mit denen wir gefeiert haben, meinten, die haben halt Firmenverkauf oder sowas. Und da ist einfach immer wohl die Hölle los. Also es war, also von wegen ab 18 Uhr, ja, ne, da war halt, so, Punkt, Schluss.
Was war 2019 passiert? Wir wollten mal so ein bisschen kurz quatschen, was denn so alles passiert war. Und ich habe mich dann natürlich auch neben meiner eigenen losen Erinnerung auf Recherchearbeit gestützt, die es bereits gab, zum Beispiel vom Ärzteblatt oder von der Ärztezeitung und diversen anderen Quellen. Mhm. Es gibt tatsächlich auch, muss ich zu meinem Leidwesen sagen, eine relativ gute Übersicht, was die finanziellen von der Bild für 2022.
Wow, okay. Mhm.
Na, wenn ich die Schleichwerbung hier nicht nachher noch rausschneiden werde.
Also zumindest sah das für mich vollständig aus. Aber gut, 2019 war ja erstmal, da ist tatsächlich erstmal zum Jahresbeginn der Beitrag zur gesetzlichen Pflegeversicherung gestiegen, 0,5 Prozentpunkte. Kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, an den Unterschied auf dem Gehaltszettel, aber ist wohl passiert. Genau, dann ist das Pflegepersonalstärkungsgesetz in Kraft getreten. Ne? Da waren ja viele Maßnahmen drin. Und ab 2020, das ist ja jetzt ganz interessant, diesem Jahr kommt dann auch endlich die Herauslösung aus den DRGs, ne? Die so dann final passieren, ne? Mit sozusagen, dass das Pflegebudget extra gezahlt wird und so. Da sind wir mal gespannt, ob das welche Auswirkungen das hat. Und was 2019 auch passiert ist, sind die Pflegepersonaluntergrenzen. Und nochmal so ein Beispiel aus der Geriatrie, das sind 10 Patienten pro Pflegekraft am Tag und 20 Patienten pro Pflegekraft nachts. Mhm. Also klingt jetzt auch immer noch nicht so richtig dolle. Genau, sind offiziell Untergrenzen, aber de facto natürlich soll und haben. Ne? Also was macht man daraus? Klar, wenn das sozusagen, wenn das die Untergrenze ist und man eben halt nicht viele Leute hat, dann ist das eben die Sollbesetzung. Ne? Genau, mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz kam auch dieses, jede neue Stelle wird finanziert Prinzip. Ne? Also dieses, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, das zu zahlen. Das Problem ist, es gibt jetzt trotzdem nicht so viel mehr
Menschen.
Kräfte dadurch, ja, die in der Pflege arbeiten. Das liegt logischerweise noch an einer ganzen Menge anderen Faktoren. Natürlich ist das Prinzip trotzdem richtig und gut, aber es fehlt offensichtlich noch mehr, um den Beruf entsprechend attraktiv zu machen, dass Menschen dort auch arbeiten wollen auf Dauer. Dann, wenn ich mich da recht erinnere, ist das GKV-Versicherungsentlastungsgesetz, ist auch so ein schönes Wort, ne, da in Kraft getreten, dass die Kassenbeiträge wieder paritätisch gezahlt werden zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer und dass die Krankenkassen Finanzreserven abschmelzen müssen, was auch dazu führt, dass einige Kassen jetzt ab 2020 wieder Beiträge, also höhere Beiträge erheben, eine Beitragssteigerung. Das hat den Spahn dann schon verteidigt, dass das ja eigentlich keine richtige Erhöhung sei, sondern weil es ja Abbau ist, aber so richtig gut parkt ihm das wohl nicht, dass seine ganzen Gesetze da ja zu Ausgabensteigerung führen, weil das natürlich das Maß ist, woran man einen Gesundheitsminister misst in der allgemeinen Bevölkerung. Ne? Abgesehen davon, dass die Versorgung besser ist, aber die ist jetzt ja zumindest nicht so schlecht, dass das ein Riesenproblem wäre in Deutschland. Genau, dann Kliniken bekommen mehr Geld und Zeit für Organtransplantationen. Ich weiß nicht mehr, wie das Gesetz hieß. Aber da hatten wir ja auch Episoden zu und das ist, glaube ich, der entscheidende Wendepunkt für eine besser funktionierende Organspende in Deutschland. Da hatten wir ja schon mehrfach darüber berichtet, dass das die sinnvollen Schritte sind, weil da sozusagen das Hauptproblem liegt, dass bestimmte Organe, die möglicherweise gespendet werden könnten, gar nicht gemeldet werden, dass es da zu wenige Stellen gibt, die dafür da sind, vernünftig mit den Angehörigen zu sprechen oder sich überhaupt darum zu kümmern, ob denn prinzipiell eine Entnahme möglich ist, ne? Und dass es da jetzt eine entsprechende Freistellung gibt, mit bezogen auf eine bestimmte Anzahl der Intensivbetten. Das ist voraussichtlich, zumindest die Erfahrung in anderen Ländern zeigt, dass dazu führen wird, dass dann auch konsekutiv die Organspenderate steigt. Mhm. So, was wissen wir denn noch? Das TSVG trat in Kraft. Halleluja. Das führen wir jetzt nicht alles auf, das führt ein bisschen zu weit, aber das war ein großer Brocken, bis der dann verabschiedet war. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Änderungen es da noch kurz vor knapp gab. So, das war, da konnten auf jeden Fall, haben danach erstmal alle durchgeatmet, als das endlich beschlossen war. Dann trat das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung in Kraft. Da ging es vor allem um mehr Rückrufkompetenzen der Bundesbehörden. Da hatten wir auch drüber berichtet, über die verschiedenen Skandale, die sich da so angehäuft hatten. Und aber auch das E-Rezept ist damit, glaube ich, eingeführt worden. Das sollte ja dann ab diesem Jahr kommen, ne? Das E-Rezept. Das können wir jetzt ja schon mal in dieses Was kommt eure Liste mit aufnehmen. Und genau, das sind so die Sachen, von denen ich noch weiß, dass sie in Kraft getreten sind. Ihr könnt ja gerne ergänzen, wenn ihr euch noch was anderes habt. Und dann sind auch noch ein paar Sachen beschlossen worden, nämlich zum einen das digitale Versorgungsgesetz. Das war, glaube ich, der dicke Brocken, zumindest in meiner Wahrnehmung, wo viel darüber diskutiert wurde, was da reinkommt, was da drin ist, die Apps auf Kassenkosten, ne? Weltneuheit, wie entspannt das immer feiert. Dann aber auch die Forschungsdaten, die ja heiß diskutiert waren bis zum Schluss, ne? Und noch so ein paar andere Sachen, die da drin stehen. Dann kam das Implantate-Registergesetz, das jetzt zumindest, naja, wenn auch nur in einer eingeschränkten Art und Weise Implantate da endlich mal registriert werden, die zu bestimmten Risikoklassen gehören. Und dann noch Sachen, die mehr diskutiert worden waren, nämlich das MDK-Reformgesetz. Das ist, glaube ich, jetzt ist so kurz vor dem Jahresende durch den Bundesrat gegangen. Da ging es ja um die Einrichtung des medizinischen Dienstes der Krankenkassen künftig als Körperschaft des öffentlichen Rechts, oder? Mhm. Was als Stiftung? Nee, als Körperschaft des öffentlichen, ja, Rechts. Ne? Genau. Was dann zu einer größeren Unabhängigkeit von der Kasse selbst führen soll. Da sind wir mal gespannt, welche Auswirkungen das hat, weil da wurde ja auch noch drüber diskutiert im MDK-Reformgesetz zum Schluss. Okay, wie ist denn das mit der Prüfquote? Was steht da drin? Werden die Prüfungen jetzt für 3 Jahre eingeschränkt oder nicht? Etc., etc., etc. Also da gab es schon viele Sachen und logischerweise waren Kliniken und Krankenkassen unterschiedlicher Meinung und beide haben so ein bisschen was bekommen und beide haben so ein bisschen was verloren. Ich bin auch gespannt, wie sich das bei mir in der Klinik auswirken wird. Wir werden relativ hart geprüft. Zumindest höre ich immer wieder Gejammere von meinen Vorgesetzten über die Prüfquoten. Und teilweise sicherlich auch berechtigt, teilweise aber auch, also ist es vielleicht formal gerechtfertigt, aber dann auch schwierig zu machen. Wir sind ja ein Krankenhaus, was da relativ human ist. Wenn wir jetzt jemanden haben, dessen Behandlung formal abgeschlossen ist, hat er natürlich keine Krankenhausindikation. Wenn der aber nicht entlassfähig ist, weil es weder einen Reha-Platz gibt, noch einen Kurzzeitpflegeplatz, noch die Angehörigen nehmen können und der sonst alleine zu Hause ist, na, was machst du denn dann? Setzt du den an die Straßenbahnhaltestelle und guckst, wann er wieder reingebracht wird oder was? Das kannst du natürlich nicht machen, zumindest sagen wir das. Und wir behalten die Leute dann im Zweifelsfall auch 3 Tage oder auch 5, wenn es notwendig ist, weil es eben keine andere Versorgungslösung gibt. Und im Zweifelsfall werden die uns halt gestrichen, die Tage. Das ist natürlich immer das Problem, vor dem wir stehen. In der Geriatrie sicherlich ein bisschen ausgeprägter als in anderen Fachbereichen. Oder vermute ich, kann mich auch irren. Genau, dann, worüber auch hart diskutiert wurde, war die Masernimpfpflicht. Oder habe ich das nur so wahrgenommen, dass darüber?
Das ist die Frage mal sozusagen, ob das in unserer Filterbubble stattfand, die intensive Diskussion. Aber ich meine auch, dass das in der öffentlichen Diskussion zumindest höheren Rang hatte.
Das war so eine öffentliche Diskussion, genau. Ne?
Ja.
Hätte ich jetzt auch gesagt. Ist jetzt beschlossen, kommt. Bin auch mal gespannt auf die Auswirkungen, weil formal sich dann ja auch Heilpraktiker, glaube ich, impfen lassen müssten, etc. Ne? Ich weiß auch gar nicht, vielleicht sind ja auch alle gar nicht ungeimpft, aber es lägen ja gewisse Schlüsse bezüglich Überschneidung gewisser Zirkel irgendwie nahe. Gucken wir mal.
Ich bin gespannt, genau. Was in der Schule passiert. Also, ob es dann Ratschläge zur Umgehung der Pflicht schon kommuniziert werden oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin, wie gesagt, gespannt. Ist ja noch ein paar Monate
hin. Ich auch. Ja. Und dann, was natürlich ganz interessant ist, noch 2 Sachen, die bei uns auch gar nicht so sehr auf dem Schirm waren. Ich glaube, wir haben beides mal erwähnt, aber so richtig stark kam es nicht. Die Reform der Psychotherapeutenausbildung, da habe ich vor allem viel im Psychcast gehört. Und worüber wir kurz berichtet haben, aber nicht so viel, ist die Hebammenausbildung, die nun als Studium stattfindet. Das ist natürlich eine reine Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie, aber Jens Spahn hat sich das natürlich auf die Fahne geschrieben, klar, soll es auch anders sein, aber ist eigentlich nichts so Besonderes, muss halt passieren. Da kann man sich auch darüber ärgern, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Da haben wir aber nicht so viel Auswahl. Ich glaube, ich fände das jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Genau. Was ist noch so passiert? War das letztes Jahr? Ich glaube schon, ne? Das Gesetz zur Verbesserung der Informationen über einen Schwangerschaftsabbruch, das ist doch auch letztes Jahr gewesen, ne?
Das war doch gleich im Januar, wenn ich mich
richtig entsinne. Genau, und dann mit dieser Liste, ne? Genau. Von der Bundesärztekammer. Ich wollte auch sagen, das müsste doch auch in dieser Zeit gefallen sein. Wollen wir noch mal kurz auf diese Liste gucken? Ich gucke da ja. Guck mal hier. Mittlerweile steht sie auf der Startseite. Bin hier schon begeistert. Oh, und es gibt eine Suche nach Postleitzahl. Die ist neu. Oh, ich schicke dir das mal. Also das hat sich schon ein bisschen gebessert, würde ich sagen. Ich suche mal hier bei meinen Eltern. Da gibt es natürlich nichts. Schade. Aber auch in meiner Postleitzahl gibt es nichts. Das ist ein bisschen schade, dass man da nicht noch
Umkreis
suchen kann. Ja. Ich kann auch nach Orten suchen. Ja, das geht also auch. Ja, na gut. Es gibt, wie gesagt, immer noch den einen in Mannheim, ne? Ja, hier in der direkten Umgebung. Ansonsten in Berlin immerhin mittlerweile 4 Seiten voller Ärzte. Aber ansonsten, also so eine Umfeldsuche wäre noch geschickt. Kann man ja die Bundesärztekammer mal darauf aufmerksam machen, ob das was wäre. Na gut. Also es tut sich vielleicht was, auch wenn es langsam läuft. Was war noch passiert so? ich glaube, die Terminservicestellen, nee, das ist jetzt, das kommt jetzt, ne?
Genau. Ich meine, sind einige Sachen, die du angesprochen hattest, sind ja Sachen, die ihre Wirkung jetzt in diesem
noch
Jahr
erst entfalten. Naja, wie das immer so ist. Dann machen wir vielleicht weiter mit dem Ausblick.
Bisschen, ja. Ist ja schon ein
genau.
Bisschen.
Ich habe ja schon ein bisschen angefangen, genau. Was dann noch mehr dazu kommt, die Terminservicestellen sind jetzt 24/7 erreichbar. Da bin ich auch mal gespannt, was die Kollegen aus den Notaufnahmen berichten. Also ob das eher dazu führt, dass, weil die haben jetzt ja auch, das ist ja eigentlich ganz cool, ne? Es gibt ja in anderen Ländern schon, dass es so eine strukturierte medizinische Ersterfassung gibt, ne? Am Telefon, wenn da jetzt jemand anruft und sagt, hier, mir geht's so schlecht, ich habe so Bauchschmerzen, ich glaube, ich brauche einen Arzt, und die sagen, ja, hier, erstmal die und die und die Frage. Und dann sagen, hier, okay, das klingt dringlich, bleiben Sie mal da, wo Sie sind, wir schicken jemanden mit Blaulicht vorbei, ja. Oder gehen Sie mal in die nächsten Notaufnahmen oder bleiben Sie zu Hause und chillen Sie ein bisschen, legen Sie sich auf die Couch, machen sich einen Tee. Oder aber auch hier gehen Sie da zum niedergelassenen Arzt, der nächste sitzt dort. Ich schicke die Information, die ich jetzt hier oben habe, da schon hin. Das ist ja das Ziel des sogenannten S-Med. Da könnten wir eigentlich SM-Med, glaube ich, das Med. Dazu könnten wir eigentlich auch mal was machen.
Willst du es auch auf unsere Liste packen?
Ja, genau, die muss ja auch weiter wachsen. Dann sind die Not- und Nachtdienste in Apotheken werden besser vergütet. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein paar Sachen, die auf der Liste stehen, die kommen sollen. Also das E-Rezept hatte ich schon erwähnt. Dann gesetzetechnisch kommt das faire Kassenwettbewerbgesetz. Das muss ja so geändert werden, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das wird dann hoffentlich endlich dieses Jahr verabschiedet. Dann sollen der Schutz vor Konversation, Schutz für Konversionsbehandlung soll verabschiedet werden. Dann gibt es ein Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetz, was, finde ich, auch einen sehr euphemistischen Namen hat für das, was es umsetzt, was verabschiedet werden soll. Und dann ist mir noch so eingefallen, dass, naja, ich denke, es vielleicht eine Diskussion nochmal über ein neues digitale Versorgungsgesetz geben wird.
Ja.
Es soll ja auf jeden Fall eins zum Datenschutz kommen, ne? Das kommt ja vielleicht dieses Jahr dann in die Debatte. Weil dann wird es die Organspende-Diskussion geben, Widerspruchslösung oder nicht.
Meinst du, die kommt
nochmal?
Steht
ja auf jeden Fall.
Ja, also
die
sagen,
ist doch terminiert irgendwie so.
Okay, gut.
Die ist doch sogar geplant irgendwann im nächsten
Jahr. Ja, nee, die Frage ist, ob es jetzt wirklich sozusagen so eine Intensität haben wird. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da ist die Luft raus aus dem Diskurs. Ja, gut, mal sehen. Lass uns überraschen.
Okay, ja. Und ich habe mich gefragt, ob nochmal eine Klinikdebatte aufkommt.
Ja, die läuft ja schon gerade. Ich denke, die wird weitergehen, ja.
Aber die läuft ja eigentlich immer, aber ob die mal so ein bisschen an Fahrt gewinnt, weil da könnte man sich ja nochmal profilieren. Aber ist halt auch gefährlich, ne?
Also drücken wir mal die Daumen.
Drücken wir mal die Daumen, dass sich da tatsächlich mal was tut.
Genau. Nur euer Krankenhaus soll natürlich nicht betroffen werden.
Richtig, das war direkt voraus.
Alle anderen
schon. Ja, alle anderen haben ein Problem mit Korruption, nur ich nicht. Ach ja, okay.
Ich überlege gerade, haben wir noch was?
Haben wir noch was? Ist denn noch was, was in dieses Jahr kommt?
Ach, da waren so viele. Ich habe irgendwo die Überschrift beim Ärzteblatt, war 20 Monate, 20 Gesetze. Die haben wir bestimmt nicht alle besprochen und bestimmt nicht angehört. Aber es gibt ja auch ein paar Sachen zu Betriebsrenten oder sowas, die irgendwie nicht so uns genau tangieren. Ich finde, glaube ich, diese Beteiligungsgrenze von 100.000 Euro wird auch, glaube ich, dieses Jahr wirksam. Also für Pflegekosten der Angehörigen, wo ab welcher Grenze die Angehörigen überhaupt zur Mitfinanzierung herangezogen werden, das glaube ich wird auch dieses Jahr kommen. Es gibt so ein paar hier Organisationen zur gesundheitlichen Selbsthilfe, kriegen eine höhere Förderung, aber das sind alles so eher kleinere Themen, die natürlich den Einzelnen besonders interessieren könnten, aber in dem Fall, die hatten wir auch während des Jahres nicht verfolgt. Pflegeausbildung hast du? Nee, dann haben wir es doch.
Ja.
Na schön, dann sind wir damit durch und wir könnten endlich für die Wartenden zum zweiten Teil unseres Gesprächs übergehen. Oder haben wir noch was anderes vorher?
Nee.
Wunderbar. Dann geht es also weiter mit der Antibiotikaresistenzthematik und wie gesagt, wir haken da ein, wo jetzt der Sebastian anfängt zu erzählen, was denn bei Forschung und Entwicklung gut oder eben nicht so optimal läuft. Oh, ohne weitere Vorrede, einfach mal zur Gesprächsfortführung. Ja, das ist ja eine super Überleitung, weil wir haben ja ein anderes Problem, was du damit ja auch schon ansprichst. Und ich hoffe, dass du uns da auch gut abholen kannst. Und zwar geht es um fast einen Zweiklang aus einerseits Pharmaunternehmen, die sich aus der Forschung oder Erforschung neuer Antibiotika herausziehen und auf der anderen Seite ja auch schon jetzt bereits leere Forschungspipelines, was neue Antibiotika betrifft. Kannst du uns da vielleicht mal kurz abholen, was da passiert und warum das so ist? Einfach auch, weil es ein bisschen paradox erscheint. Ne? Also wir sprechen ja hier von einer Therapiesparte, die ja unglaublich relevant in allen möglichen Bereichen der Medizin ist und geworden ist und quasi fast schon zivilisatorische Bedeutung hat.
Ist ein cooler, oder es ist kein cooler Punkt, es ist ein furchtbarer Punkt, aber es ist mega wichtig. Und das ist eigentlich auch die Antwort auf die Frage, die sich vielleicht manche gestellt haben, warum sind Antibiotikaresistenzen jetzt ein Thema? Also seit 90 Jahren schmeißen wir irgendwie Antibiotika um uns rum. Früher gab es sowas wie Antibiotic Stewardship und so noch nicht. Früher gab es auch weniger Diagnostik. Warum haben wir denn jetzt? Und die Antwort ist halt einfach, dass, naja, seit den 30ern, da kamen irgendwie die ersten Antibiotika dann eben auf den Markt, also als erstes Penicillin und dann immer mehr. Und dann hat man schon immer gesehen, also gibt's sehr, sehr schöne Darstellungen, wo du halt immer siehst, Antibiotikum kommt, ein paar Jahre später wird die erste Resistenz dagegen nachgewiesen. Diese Intervalle sind jetzt immer kürzer geworden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mehr eingesetzt wird oder dass man mehr danach sucht, aber auf jeden Fall sieht es immer, okay, kommt ein paar Jahre später Resistenz. Und das war jetzt nicht so ein großes Problem, weil halt immer was Neues kam, bis ungefähr ja die 80er oder so. Dann kamen zwar noch neue Medikamente, also neue Antibiotika, aber im Prinzip immer nur irgendwie Abwandlungen vom Kram, den wir schon hatten. Also einmal viel weniger Marktzulassungen, aber auch wirklich neue Innovationen, also neue Wirkmechanismen kamen halt jetzt, ja, kommt drauf an, was man da so dazu zählt, aber seit ungefähr 30 Jahren kam da halt nichts mehr. Also vielleicht ein paar Sachen, wie eine Daptomycin oder so, wirkt nochmal ein bisschen anders als Sachen, die man vorher hat. Aber so grundsätzlich 30, 35 Jahre haben wir jetzt, ja, ist ziemlich wenig passiert und es wurde immer weniger in diesen Bereich investiert. Und es stimmt, also es sind momentan, glaube ich, noch 3 oder 4, also Big Pharma Firmen, die da noch eine Forschungssparte haben. Also zuletzt glaube ich Novartis und Sanofi ausgestiegen. Also es gibt nicht mehr viele große Player, die da irgendwie noch dran arbeiten. Und du hast es auch schon angesprochen, das ist eigentlich total paradox, weil man denkt so, hey, es ist ein super wichtiges Standbein unserer modernen Medizin. Das habe ich ja vorher noch gar nicht ausgeführt. Das ist ja eben nicht nur so, dass man nicht Tuberkulose kriegt oder dass man eben kein Krankenhauskeim sich einfängt oder was auch immer, also Infektionskrankheit. Es ist ja eben auch so, dass alle möglichen anderen Prozeduren davon abhängig sind. Also jede OP, ein Kaiserschnitt, keine Ahnung, das alles braucht Antibiotika. Auch wenn du eine chronische Krankheit hast, brauchst du eigentlich immer wieder Antibiotika. Also kommt drauf an welche, aber Krebserkrankungen oder sowas, wenn man an der Dialyse ist. Also eigentlich unsere ganze moderne Medizin, die ist relativ stark darauf angewiesen. Und deshalb ist es halt irgendwie total paradox, dass da so wenig investiert wird. Also es wird vergleichsweise extrem wenig investiert und dadurch ist dann man spricht davon so einer Innovationslücke, die da entstanden ist. Aber die Frage ist ja jetzt, warum ist das eigentlich so? Und naja, die Antwort ist halt, dass Antibiotika zwar ein unglaublich wichtiges Medikament oder Gut darstellen, aber ein relativ schlechtes Produkt. Denn wenn man sich quasi die Charakteristika von einem Antibiotikum mal von einer wirtschaftlichen Perspektive irgendwie anguckt, also als Produkt, dann stellt man eben fest, okay, die wollen wir eigentlich immer nur, oder die werden einfach immer nur relativ kurz verschrieben. Also ein ganz extremes Beispiel ist halt Fosfomycin, was man jetzt bei Blasenentzündungen oft gibt. Das gibst du halt einen Tag. Das ist natürlich total kacke für den Hersteller. Die wollen natürlich, dass man das ganz lange nimmt. Und dann ist es ja auch noch so, dass wir jetzt eben, weil eben alle Angst haben vor Resistenzen, wenn denn mal was Neues auf den Markt kommt, dann sagt ja jeder sofort, boah, das müssen wir direkt wegschließen, das kommt auf unsere Reserve-Liste, das setzen wir nicht ein, außer wenn nichts anderes mehr funktioniert. Ist ja auch total kacke, weil dann verdienst du halt ja nichts dran. Und dann als dritter Punkt kann man vielleicht noch sagen, wenn man irgendwie noch ein bisschen ja eine globale Sicht irgendwie hat und wirklich Gesundheit im Sinn hat, dann will man es eigentlich auch, dass es billig ist, das Medikament. Also das sind alles Eigenschaften, die dazu führen, dass es relativ unattraktiv ist. Viel unattraktiver als ein Medikament gegen Diabetes, eine Krebserkrankung, COPD, also all so ein Kram, wo du halt dein Leben lang Medikamente nimmst, ist das viel cooler. Und dann, man muss der Fairness halber sagen, es ist, glaube ich, schon auch wirklich schwer, neue Sachen zu finden. Also ich glaube, man hatte halt die Moleküldatenbanken irgendwie abgegrast, alle möglichen Kombinationen mal ausprobiert und es ist irgendwie, wird jetzt immer schwerer, was Neues zu finden. Deshalb braucht man eigentlich irgendwie neue, innovative Ansätze. Aber was das zeigt, ist halt eigentlich, oder dieses, ja, was sie gerade erklärt hat, das zeigt halt eigentlich ein Riesenproblem unseres Forschungs- und Entwicklungssystems auf. Am Ende geht es halt darum, dass man Medikamente verkauft und Unternehmen investieren halt in irgendwas rein, forschen oder, naja, meistens ist es ja so, dass die wirkliche Innovation und Forschung an Unis oder so schon passiert, dann kaufen die halt irgendwas aus und investieren und hoffen dann eben, dass sie
einen Blockbuster haben,
wieder reinkriegen. Ne? Also das heißt, der zentrale Anreiz oder vielleicht der einzige in unserem biomedizinischen Forschungs- und Entwicklungssystem, den wir halt haben, ist im Prinzip die Aussicht auf Verkäufe und das in einer Monopolstellung. Also man hat ja ein Patent 20 Jahre lang als Unternehmen und in der Zeit kannst du halt, naja, je nach Markt und eigenen Spielregeln einen relativ hohen Preis und vielleicht irgendeinen Preis, den du willst, kannst du halt verlangen. Und wenn da aber niemand ist, der was dafür zahlen kann oder nur sehr wenig oder was auch immer, dann lohnt sich halt nicht so sehr. Naja, und da sieht man also schon, dass der Markt da quasi irgendwie versagt. Also das ist jetzt auch schon oft, ist auch schon von, sogar Merkel hat das in der Rede mal gesagt, also dieses Wort Marktversagen fand ich ganz cool. Also wird schon auch von konservativen Stimmen irgendwie eingesehen, ja, okay, mit unserem normalen oder mit unserem herkömmlichen System lösen wir das Problem irgendwie jetzt nicht. So viel vielleicht erstmal dazu.
Genau, aber da würde ich schon ganz gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Die Frage ist ja, welche, also entweder marktkonform Incentives kann man oder werden denn schon besprochen oder angewandt? Also marktkonform meine ich jetzt einfach sozusagen, was weiß ich, Patentschutz ausweiten, Bonuszahlungen, Mindestpreise, was auch, also da ist die Liste ja sozusagen lang zu sagen, okay, wir wissen, dass es nicht attraktiv ist, wir können es euch aber mit diesen Ansätzen vielleicht ein bisschen attraktiver machen, dann doch in diesen Markt reinzugehen. Da ist ja schon einiges passiert und ich glaube auch in Deutschland, wenigstens letzte Woche ist mir irgendwie so kurz vorbeigeschwirrt, zumindest mal ein Artikel, was auch in Deutschland dann passieren sollte. Hast du da einen Einblick?
Ja, kann ich ein bisschen was zu erzählen. Also genau, die Rhetorik ist halt von Unternehmen und auch von vielen Politikern ist halt so, ja, das lohnt sich nicht. Und dann sagen die Unternehmen halt, ihr wollt, dass wir irgendwas produzieren, wir verdienen damit kein Geld, dann müsst ihr halt irgendwie Anreize setzen, dann müsst ihr uns halt irgendwie letztendlich mehr Geld geben. Das in irgendeiner Form wird so nicht gesagt, aber letztendlich sind halt Subventionen, die Unternehmen helfen, dass halt irgendwie was Neues auf den Markt kommt. So sieht es aktuell aus. Und den Maßnahmen, die es aktuell gibt oder die mehr diskutiert werden, die auch ausprobiert werden, das kann man vielleicht so in zwei Kategorien unterteilen, nämlich einmal Push-Incentives und Pull-Incentives, also quasi Anschubförderung und eben ja Anreize. Also wenn man sich die Entwicklungspipeline so vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass einmal am Anfang eben bei Wirkstoffen oder in Forschungsbereichen, die man eben gut und wichtig findet, dass man da ein bisschen Geld reinsteckt, das irgendwie unterstützt, was in die Pipeline reinkommt. Also mit der Pipeline meint man ja im Prinzip eben den Weg von der Grundlagenforschung, also vom Labor über die ganzen klinischen Studien hin zur Zulassung und zum Patienten. So, das meint man aber meistens. Oder eben man setzt irgendwie einen Anreiz am Ende. Und ich kann ein paar Beispiele davon mal, also kann von ein paar Beispielen eben erzählen. Also eine Sache, das würde ich jetzt mal unter diesen Push-Anreizen verbuchen, was jetzt Popularität gewonnen hat, sind diese PDPs, also so Public-Private Partnerships oder Public-Development Partnerships. Das gab es schon, bevor man über dieses ganze Resistenzproblem mehr geredet hat, gibt es eine Organisation, die ich persönlich total super finde, DMDI, die Drugs for Infectious Disease Initiative. Die haben eben quasi mit staatlichen Geldern und dann in Kooperation mit Unternehmen koordinieren die quasi die Erforschung und letztendlich irgendwie die Herstellung von neuen Medikamenten für vernachlässigte Krankheiten. Also Antibiotika, das ist ja nicht der einzige Bereich, wo sich Forschung dann nicht lohnt. Kann ich vielleicht nachher noch mehr drauf eingehen. Es ist nur das erste Mal so, dass auch wir davon betroffen sind. Ja, aber es gibt natürlich super viele Krankheiten, weiß ich nicht, Schlafkrankheit, Dengue, keine Ahnung, all so ein Kram, den es bei uns halt nicht gibt und der nur arme Menschen betrifft, da forscht auch keiner dran. Genau, da ist eben die Idee, das ist halt eine NGO im Prinzip, und die bringt halt öffentliches Geld oder öffentliche Partner und Privatunternehmen zusammen mit dem Ziel, halt irgendwie ein neues Medikament günstig auf den Markt zu bringen. Das haben die auch schon geschafft. Also bei Antibiotika gab es das bis jetzt noch nicht. Da gibt es halt welche in der Pipeline auch. Und was ganz cool ist, ist, dass die im Prinzip auch so ein bisschen diesen Mythos von der 1 Milliarde, die es immer braucht, so hört man jedenfalls immer, um ein neues Medikament auf den Markt zu bringen, den haben die so ein bisschen gebrochen, weil die halt für, ich glaube, 100 Millionen oder so haben die halt Medikamente durch die klinischen Studien gebracht. Ich weiß nicht, ob das immer das gleich viel kostet, ist bestimmt auch nochmal unterschiedlich. Aber jetzt gibt es eben ein paar von diesen Organisationen, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, das genauso zu machen für Antibiotika. Und da gibt es unterschiedliche Projekte aus unterschiedlichen Ländern. Eine Organisation ist GARDP, das ist die Global Antibiotic Research oder das Global Antibiotic and Research and Development Partnership, ist von der WHO gegründet, zusammen mit diesem, mit BNDI, was ich eben erwähnt habe. Deutschland steckt da relativ viel Geld rein. Es sind natürlich immer noch vergleichsweise kleine Beträge, also wir reden hier von ein paar 10 Millionen. Und genau, da ist halt die Hoffnung und die Idee, dass man im Prinzip die Infrastruktur von Unternehmen ausnutzt und deren Know-how und so, um dann irgendwie eine neue Entwicklung rauszubringen. Die, das Patent und IP liegt am Ende irgendwie, ich weiß nicht, bei einem Staat oder bei diesem PDP, also das heißt, es liegt nicht bei den Firmen.
Okay.
Und die Hoffnung ist halt gezielt, irgendwas Neues rauszukriegen. Das ist schon ganz okay. Nachteil da vielleicht ist, dass das natürlich jetzt kein, das ist jetzt keine eigene Firma oder so. Die koordinieren im Prinzip nur. Das heißt, die ganze eigentliche Forschung und naja, die ganzen physischen Tätigkeiten, die passieren immer noch in Laboren von den Firmen. Und die Firmen haben schon meistens auch noch ein gewisses Interesse am Schluss. Also entweder wollen sie Profit machen oder mindestens halt, naja, ich weiß nicht genau, fürs Image das machen oder irgendwas. Mhm. Also ja, das ist so ein Kompromissding, das wird gerade ein bisschen mehr ausprobiert. Und da ist ja immer so ein Problem und eine wichtige Frage, wenn denn was Neues rauskommt, wie stellen wir denn sicher oder wie sichern wir denn ab, dass das dann auch wirklich günstig ist und für alle zugänglich ist? Und da unterscheiden sich die PDPs ein bisschen, weil bei manchen ist gar nicht so klar, was am Ende eigentlich passiert mit dem Patent, was dann vielleicht mal rauskommt. Mhm. Da wird auch viel drüber gestritten. Also GARDP ist da vielleicht noch das coolste, das positivste Beispiel. Aber genau, dieser Begriff ist gar nicht so definiert. Also die sind alle ziemlich unterschiedlich. Aber das ist so ein Konzept, was ein bisschen mehr verfolgt wird. Was ich da vielleicht auch gleich mal erzählen kann, also es gab schon ein erfolgversprechendes Produkt. Also in den USA gibt es auch so einen PDP, CarbX heißt das, ich habe vergessen, wofür es eigentlich steht. Die haben von all diesen PDPs das größte Budget, also 500 Millionen oder sowas. hauptsächlich von der amerikanischen Regierung, bisschen auch von Deutschland, glaube ich, Wellcome Trust, so diese Player. Und die haben eine kleine Firma irgendwie mitgefördert mit diesem Geld, Acheon oder so heißt die. Und die hatten ein Medikament schon ziemlich weit. Ich weiß nicht mehr genau, welcher klinischen Studie, aber es hatte schon FDA-Approval. Clazomycin heißt das. Und das ist eigentlich ganz spannend, denn dieses Medikament müsste jetzt quasi nur noch weiterentwickelt werden und es ist eigentlich auch genau oder geht genau in die Richtung, in die wir wollen. Also es wirkt gegen gramnegative Erreger, wo es so wenig gegen gibt, von Harnwegsentzündungen, glaube ich. Aber diese Firma ist jetzt bankrott gegangen. Also obwohl da im Prinzip alles für diese Firma gesprochen hat, hat es da nicht geklappt. Also die haben ultra viel Kohle bekommen, haben schon die FDA-Zulassung, waren schon durch irgendwelche klinischen Studien. Das Ding wirkt scheinbar und macht auch genau das, was es soll. Nämlich gegen die Erreger wirken, gegen die wir zu wenig haben. Aber was die am Ende gesagt haben, ist so, ja, der Markt in den USA ist irgendwie zu klein dafür. Mhm. Und es lohnt sich nicht. Ja, haben dich gemacht. Also das war nochmal so ein bisschen so ein Schock fürs Equilibrium oder so ein Schock für alle, die dachten, diese PDPs, die lösen das jetzt. Muss man mal schauen, was da noch so rauskommt. Aber das zeigt auf jeden Fall schon mal, es ist vielleicht doch irgendwie schwieriger, als man sich so vorgestellt hat. Ja, jetzt habe ich schon eine Weile darüber geredet. In Deutschland, also erstmal kann man sagen, schon Lob an Deutschland. Deutschland ist eins der Länder, was schon recht viel Geld da reinsteckt und auch das zum Thema macht. Also da kann man jetzt auch wieder kritisieren, dass es nicht irgendwie einfach alles über die UN laufen gelassen wird. Aber grundsätzlich kann man mal sagen, also Deutschland ist schon eins der Länder, was es eher höher auf die Agenda bringt. Und das ist schon erstmal gut. Mhm. Die unterstützen mehrere von diesen PDPs, auch wenn es wenig Geld ist, aber es ist im Vergleich, ist es schon was. Und jetzt hast du eine Sache angesprochen, jetzt kam irgendwie neu raus, dass in Deutschland überlegt wird, oder ich weiß nicht, ob es schon feststeht, dass die Marktzulassung letztlich vereinfacht werden soll für neue Reserveantibiotika, die als solche betitelt werden. Und das wäre jetzt so ein klassischer Pull-Faktor, also wo man im Prinzip einen Anreiz setzt am Schluss, dass man eben sagt, okay, hier Firma XY, wenn du mir irgendwas lieferst, was meinen Definitionen entspricht, dann gebe ich dir halt Geschenke. Und das wäre dann zum Beispiel, dass man sagt, naja, du musst weniger Studien machen, um auf den Markt zu kommen, so wie ich das jetzt da verstanden habe.
Okay.
Also das heißt ja letztendlich vereinfachte Marktzulassung, dass es irgendwie schneller zum Markt kommt, heißt im Prinzip einfach, du musst weniger Studien machen, denke ich mal, weniger Beweise erbringen, dass irgendwie das was bringt. Also da habe ich jetzt so gelesen, dass eben Robert-Koch-Institut und was nicht für Institutionen irgendwie sagen müssen, ja, das ist ein Reserve-Antibiotikum und funktioniert. Wäre dann ja ganz, ganz cool. Aber trotzdem weiß ich noch nicht genau, was ich davon halten soll, weil es wurde auch gesagt, es wurde verglichen mit dem Gesetz für Orphan Drugs. Und ich weiß nicht, ich kann darüber kurz was erzählen. Also das ist eine Sache, die eigentlich ziemlich kritisch sehe. So Orphan Drugs, dass die Idee dahinter war, dass man eben gesagt hat, okay, es gibt so viele medizinische Orphans, also im Prinzip, also Waisen, also Krankheiten, die sehr, sehr selten sind, wenige Leute betreffen, aber eben trotzdem ziemlich schlimm und wo es trotzdem wichtig wäre, dass man irgendwas erforscht. Und da hat man eben gesagt, als Anreiz sagt man eben, okay, man muss kleinere Studien nur machen. Das ist ja auch sinnvoll, wenn du weniger Patienten hast, dann ist es natürlich viel schwerer, eine große Studie zusammenzukriegen. Das ist so ein Punkt. Aber was auch ein Ding ist, man kriegt nochmal extra 10 Jahre Patentschutz quasi, also das heißt dann nicht, ob Patentschutz, das heißt dann Orphan Drugs Status, halt kriegt man quasi nochmal 10 Jahre Monopolstatus on top auf die 20 Jahre, die man halt eh schon hatte, was halt echt krass ist. Also dafür sorgt, dass das Medikament nochmal 10 Jahre lang echt teuer sein kann. Und trotzdem würde man jetzt sagen, okay, eigentlich keine so schlechte Sache, aber es hat sich halt herausgestellt, dass sich das ziemlich gut ausnutzen lässt. Also was halt passiert ist, ist, dass Unternehmen hingegangen sind und entweder versuchst du halt, also es wurden Orphan Drugs angemeldet und am Ende sind die aber zu Blockbustern geworden. Also das heißt, am Ende machst du die Indikation dann eben doch ganz breit und kannst es dann doch ganz viel verschreiben und hast aber dieselben Privilegien quasi. Das ist also eine Gefahr. Und ein anderes Problem da war, dass man diesen Status auch für schon existierende Medikamente bekommen hat, also das krasseste oder bekommen konnte. Also wenn du nur die Studien dafür machst. Also das krasseste Beispiel, was das ganz, ganz gut illustriert ist, dass man Ibuprofen für eine andere Indikation quasi nochmal genommen hat. Bei kleinen Babys, wenn da so embryologisch so ein Gefäß sich nicht richtig verschlossen hat, dann kannst du Ibuprofen geben, hat man schon immer gemacht, jetzt haben wir Studien gemacht, jetzt heißt das PDA und ist unglaublich teuer, was halt irgendwie absurd ist. Also so deshalb haben, glaube ich, viele kritische Meinungen zu diesen Orphan Drugs. Viele andere meinen, das war ganz gut. So, und deshalb weiß ich nicht genau, was ich davon halte. Ich kann auch ein bisschen was grundsätzlich über diese Pull-Faktoren reden. Das Ding bei denen ist halt, wenn du einen Marktanreiz ganz am Schluss setzt, also wenn irgendwas schon am Markt ist, dann limitierst du den Wettkampf ja im Prinzip auf die 3 Pharmafirmen, die jetzt noch da sind. Ne? Also da können ja nur die mitspielen, die halt die Kraft haben, irgendwas bis zum Schluss durchzuziehen. Und die Firmen haben es halt in den letzten Jahrzehnten auch schon nicht wirklich geschafft. So. Also klar hast du noch ein bisschen mehr Geld und die Beispiele, die man hat, also da, was man jetzt hat schon auswählt, ich glaube, bisher war das halt einfach nicht so mega effektiv. Also deshalb finde ich das, ja, auch wenn die Idee cool ist, ist es, glaube ich, vielleicht nicht die beste. Und schnellere Zulassung heißt natürlich gegebenenfalls auch weniger Qualität. Also das heißt, es bringt ja auch nichts, wenn man einfach mehr Schrott auf den Markt bringt. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, oh Gott, wir haben gar keine neuen Zulassungen, so, aber dann bringt es ja nichts, jetzt einfach irgendwie künstlich die Zahl der Zulassungen zu erhöhen. Das müssen ja schon gute Sachen sein. Also dafür gibt es jetzt bestimmt Kritik auf Twitter oder irgendwas, ist auch berechtigt. Ich kenne mich damit nicht so gut aus und vielleicht ist die Idee auch vernünftig, aber es birgt Risiken.
Ja, aber und, Stichwort Schrott bringt mich gleich zur nächsten Frage, aber mach erstmal deinen Satz zu Ende.
Also ich weiß nicht genau, ich hätte sonst noch, also es ist eigentlich ganz interessant, weil andere Länder haben sich da andere Sachen überlegt.
Gerne, klar.
Also in den USA gibt es auch eine ganz nette Idee, oder ganz nett, natürlich ganz furchtbar, UK auch, also in den USA, ich glaube Gain Active, dieses Gesetz, da hat man sich überlegt, im Prinzip, dass man, ja, so, das heißt Transferable Exclusivity Vouchers macht, also sprich, die Idee ist auch wieder, dass du sagst, okay, wenn irgendjemand ein Antibiotikum auf den Markt bringt, das wurde übrigens auch vereinfacht, also du brauchst auch weniger Studien dazu, dann darfst du da keine längere Patentlaufzeit haben, weil das soll ja irgendwie günstig sein, aber man kriegt quasi extra Patentjahre zugeschrieben, die kann man dann für irgendein anderes Produkt aus der Palette nutzen.
Okay.
Das heißt, dann können sie halt den Blockbuster gegen irgendein Krebsmedikament oder sowas nochmal ein paar Jahre länger teuer machen. Also auch total schwierig und ich weiß auch nicht, wie viel es bringt. Und in den UK, also in United Kingdom kam jetzt, finde ich, ist jetzt auch eine lustige Idee, hat sich irgendwie durchgesetzt mit dem Namen, oder der Name Netflix-Modell hat sich durchgesetzt, also so eine Art Abo-Modell, wo man die Firmen im Prinzip direkt bezahlt, aber nicht für die einzelnen, also für die einzelnen Tabletten, sondern wo du die quasi bezahlst für Zugang zu ihrem Service. Okay. Also du sagst im Prinzip hier, liefert mir ein cooles Medikament, so ein bisschen wie Netflix, die eben Filme liefert, aber dann zahlst du nicht für jeden einzelnen Film und auch nicht für jedes einzelne Medikament, was du brauchst, sondern zählst dafür, dass du die immer kriegen kannst. Und das ist halt insofern, also die Idee ist schon ganz pfiffig, dass man halt sagt, naja, wenn die sagen, die verkaufen nicht genug und wir wollen aber gar nicht, dass so viele verkauft werden, dann zahlen wir sie einfach halt so und verbrauchen halt so viele, wie sie eben brauchen. Mhm. So. Aber ich habe schon gesagt, also bei all diesen Pull-Faktoren, also all diesen Faktoren, wo man irgendwie einen Anreiz am Markt irgendwie setzt, die haben halt alle schon ein paar Nachteile. Vor allem eben, dass relativ wenig Unternehmen da eigentlich mitspielen können. Und ja, diese PDPs haben sicherlich auch ein paar Nachteile. Einer ist, dass es wahrscheinlich halt eher nur eine kurzfristige Lösung ist, denn momentan kommt das Geld ja jetzt nicht irgendwie stetig da rein. Also die meisten werben auch noch um Geld. Man, da sagt halt Deutschland einmal in einer coolen Aktion, hier habt ihr eine Stange Geld und macht mal nicht weiter. Und die konkurrieren ja alle um dieselben Geldgeber. Das heißt, die wollen ja alle Geld vom Wellcome Trust, von den USA, von Deutschland, von der Bill Melinda Gates Foundation. Und da muss man sich schon überlegen, ob das jetzt halt schlau ist, dass man halt lauter solche kleinen PDP-Experimente macht, die ja jetzt auch eben vor den gleichen Problemen stehen. Ich weiß nicht genau, wie gut die sich absprechen, aber grundsätzlich arbeiten die auch an denselben Sachen so. Die sollten ja jetzt eher zusammenarbeiten, nicht in Konkurrenz stehen. Dann hat man da sicherlich immer noch mal einen Bias, weil das Geld eben doch schon aus reichen Ländern irgendwie kommt. Es kann schon sein, dass dann eher ein Fokus auf Produkten liegt, die hier vielleicht relevanter sind, beziehungsweise nicht hier, sondern eben gerade nicht hier in Indien, wo ich jetzt bin, sondern eben in Deutschland oder so. Genau, und Firmen haben natürlich auch immer noch Mitsprachrecht, behalten das Know-how und ja, also da gibt es auch Kritik dran.
Hast du denn einen Vorschlag?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal, es ist ja immer nervig, wenn man sich nur hinstellt, irgendwie die ganzen guten Ideen, die irgendjemand hat, die kaputt haut und sagt, hier ist doch alles blöd und immer nur rumquengelt und mäkelt, das ist eigentlich total doof. Und eigentlich ist es ja auch erstmal total gut, dass man irgendwas macht. Ne? Also, und ich glaube im Moment, da zitiere ich jetzt auch wieder nur andere Experten, aber ich und andere meinen, dass es schon ganz gut ist, das erstmal noch zu machen, weil momentan haben wir ja noch keine wirkliche Alternative. Also wir können ja jetzt nicht einfach sagen, das ist doof. Wir haben ja noch, also faktisch haben wir ja noch gar keine anderen Kapazitäten, um irgendwas zu forschen unbedingt. Also Unis allein können das ja jetzt nicht machen oder so. Wir haben ja jetzt keine staatlichen Firmen oder irgendwie sowas, die sowas stemmen könnten. Und das meiste Know-how und so liegt eben auch noch in Firmen, also was jetzt Mitarbeiter und so angeht. Zumindest was nur die Weiterführung steht. Darin wirkt sich auch nochmal, oder darin liegt auch nochmal ein großes Risiko, was ich bis vor kurzem auch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Aber das Ding ist, wenn diese ganzen Firmen vom Markt verschwinden, ja, dann suchen die, oder die Sparten von diesen Firmen, dann suchen die Mitarbeiter sich natürlich auch was anderes. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich zunehmend weniger Experten in der Welt, die irgendwie wissen, wie bringt sowas man, wie entwickelt man so ein Analytikum überhaupt weiter. Also das ist ja auch echt ein Problem. Deshalb ist es ganz gut und wir haben halt auch schon seit ein paar Jahren etwas investiert, ein paar Sachen sind in die Pipeline gekommen, deshalb ist es ganz gut, wenn man das jetzt nicht absterben lässt, sondern erstmal weitermacht. Aber langfristig ist es möglicherweise nicht die richtige oder nicht ausreichend wahrscheinlich. Und jetzt hast du ja schon gefragt, was sollen wir denn langfristig irgendwie machen? Und ich kann ja mal versuchen, das irgendwie ein paar Ideen vorzustellen. Mhm. Also ich glaube, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass man so ein bisschen umdenkt, also dass man halt einsieht, okay, der Markt löst das Problem jetzt so irgendwie halt einfach nicht. Also da kann man jetzt, das klingt jetzt irgendwie so links und was auch immer, aber es ist halt einfach so. Wir haben ja einfach de facto in den letzten Jahren echt wenig neue Produkte bekommen. So. Deshalb muss man vielleicht halt auch die Perspektive auf eben Antibiotika und nicht nur die, auch auf Impfungen und alles Mögliche, muss man halt die Perspektive irgendwie wechseln, weil bisher reden wir halt schon davon, eben jetzt halt im ökonomischen Sinne reden wir davon als Produkt und vielleicht muss man es halt irgendwie eher als öffentliches Gut oder so wahrnehmen. Also dass man halt irgendwie einfach sagt, na klar, das bringt uns jetzt gar nicht unbedingt direkt Geld oder Profit. Da erwartet man ja jetzt von weiß ich nicht, von Schulen oder der Polizei oder so, erwartet man das ja auch nicht, dass die jetzt irgendwie direkt, also außer vielleicht in den USA die Schulen, aber, also jedenfalls sollen die jetzt auch nicht profitabel sein, aber die gehören eben dazu zu einem Ökosystem, was uns insgesamt dann schon hilft, profitabel zu sein als Gesellschaft. So, also die sind natürlich total wichtig, mit Antibiotika sparen wir total viel Geld. Und genau, long story short, wahrscheinlich muss man halt einfach irgendwie staatliches Geld mehr in die Hand nehmen und die Dinger komplett durchfinanzieren.
Also das, dein Vorschlag ist quasi eine, was weiß ich, die Deutschland Pharma, ja, AG ist es ja dann nicht, sondern Körperschaft oder sowas dann zu gründen.
Ja, also lieber wäre mir die, ja, ich weiß nicht, wie sie denn heißen würde, aber halt irgendwas wirklich globales, okay. Pharma. Also genau, also ich glaube auch da wieder, auch wenn man es irgendwie finanzierbar machen will, das Ding ist, am Ende benutzt ja jeder die Produkte so, dann sollten irgendwie auch alle Länder da irgendwie was einzahlen. Und das klingt jetzt so krass links und kommunistisch oder was auch immer, aber eigentlich, wenn man sich mal in der Geschichte umguckt, die ganzen ersten Antibiotika, die auf den Markt gekommen sind, die ersten Impfungen, die wurden staatlich komplett finanziert. Also ist jetzt nicht sowas völlig Abwegiges eigentlich.
Die Kommentare sind uns genau. Sicher bei diesem, bei dieser These, aber ich finde es auf jeden Fall spannend.
Ja, also ich meine, also Penicillin kann man jetzt sagen, okay, vielleicht aus den falschen Beweggründen. Also ich bin mir sicher, da hat der Zweite Weltkrieg eine große Rolle gespielt und man wollte das dann irgendwie für den D-Day fertig haben, aber trotzdem ist es eben staatlich produziert worden. So, da gibt es, glaube ich, kann man nicht so viel dran rumreden. Aber ja, das ist eben eine Idee und das ist auch gar nicht unbedingt meine Idee, aber so ein Grundgedanke, der halt ganz wichtig ist und falls irgendwas von Jura zuhört, die werden jetzt alle schmunzeln, weil das bei uns so ein Mantra ist, so ein bisschen. Das ist dieser Gedanke von, also das Konzept Delinkage. Also es ist im Prinzip die Idee, dass man einfach sagt, naja, du musst halt die Ausgaben und die Investitionen für das Produkt, die muss man halt einfach irgendwie entkoppeln von den Einnahmen am Schluss und von dem, was irgendwie rauskommt. Weil solange wir die ganze Zeit vor Augen haben, dass wir das, was wir hier produzieren, direkt refinanzieren wollen mit dem Produkt selbst, solange haben wir halt immer dasselbe Problem wie jetzt, dass es sich halt nur lohnt, an Sachen zu forschen, wo halt auch wieder viel Geld ausgegeben wird.
Also ähnlich wie bei anderen öffentlichen Gütern sollte man quasi den gesellschaftlichen Mehrwert, den ein Produkt hat, also bei Antibiotika auch nicht unschwer zu argumentieren, und preist sozusagen diesen gesellschaftlichen Mehrwert ein. Also man versucht einen monetären Wert daran zu setzen, was in Deutschland ein bisschen schwieriger ist, aber in anderen Ländern ja durchaus auch so gemacht wird.
Ich glaube, das kannst du sogar monetär messen. Also ich meine, ja, dieser Ökonom da, der hat das ja für... Also ich meine, das Ding ist ja einfach, du hast halt Leute, die arbeiten können, und dann ist es ja auch so, auch damit ein Krankenhaus laufen kann und damit auch die profitablen Sachen im Krankenhaus laufen können, brauchst du die Antibiotika ja auch. Da kommt man übrigens zu einem ganz lustigen Konzept, rede ich aber gleich nochmal drüber. Also wenn du Hypothesen machen willst, die bringen viel Geld, dann brauchst du die Antibiotika so, ne? Die bringen es jetzt halt aber nicht. Das heißt, auch wenn du wirklich einfach völlig profitgetrieben ein Krankenhaus betreiben willst, dann brauchst du halt irgendwie auch irgendwie neue Antibiotika. So. Naja, wie auch immer, jetzt schweifen wir schon wieder ein bisschen ab, Es gibt so die Idee, die wurde jetzt schon ein paar Mal immer wieder vorgeschlagen, dass man halt sagt, okay, wir müssen irgendwie einen internationalen Fonds oder sowas etablieren, mit dem wir sowas halt finanzieren, solche Forschung. Und da wurde auch schon ein paar Mal ausgerechnet, wie viel Geld man da drin bräuchte, ist eigentlich erstaunlich wenig. Also auch wieder dieser, ich weiß gar nicht, ob er britisch ist, aber dieser Ökonom, der das die britische Regierung ausgerechnet hat, der meinte irgendwie, naja, wenn man da mit, ich glaube, 5 Milliarden oder sowas mal anfängt, dann ist das schon ganz gut. Für 5 Milliarden, meint der, könnte man auch so die bestehenden Innovationspipelines quasi aufkaufen, die es gibt von Firmen. Keine Ahnung, ob das stimmt oder realistisch ist. Aber so im Vergleich zu Ausgaben, die Staaten sonst zu treffen, ist es gar nicht so furchtbar viel, wenn man sich anguckt, dass irgendwie für die Bankenrettung in den USA über 400 Milliarden oder sowas ausgegeben wurden, 2008 mal eben, sage ich mal. Also, und für die Kosten, die eben auf uns zukommen durch Resistenzen, da ist dann eben auch nicht so wahnsinnig viel.
Ja, wir reden ja auch von, das ist ja eine Summe, die nicht nur ein Land zu stemmen hat, sondern das ist ja ein kollektiver Akt. Also richtig, wäre, dann ist ja natürlich überhaupt keine Gelder.
Ja.
Ich überlege gerade, ob wir auch nochmal klären sollten, warum du denn als UAEM dich eigentlich mit dem Thema auseinandersetzt. Also du engagierst dich ja dafür, bist ja wahrscheinlich auch da unten für die auch mit aktiv. Wieso ist das ein Thema für euch?
Also kann ich gerne drüber reden, aber ich muss, glaube ich, nachher, damit auch nicht zu viel Shitstorm kommt, dieses ganze Konzept nochmal ein bisschen weiter erklären, weil ich weiß nicht, ob man das sonst schon versteht. Also es wurde jetzt schon oft auch von vielen Expertengruppen irgendwie halt empfohlen, ja, wir brauchen irgendwie quasi neutrales Geld, am besten irgendwie staatlich, am besten ist das dann an irgendeiner UN-Institution oder an einer neuen Institution, aber nicht in einem Land verortet, sondern als globales Projekt. So, das wurde schon 2012 mal vorgeschlagen und danach immer mal wieder. Genau, aber hat sich nie wirklich durchgesetzt. Und natürlich stellt sich dann die Frage, wie finanziert man denn so ein Ding? Also klar, es ist irgendwie cool, erstmal Geld zu haben, mit dem man dann irgendwie relativ frei forschen kann, aber wo kriegen wir es her? Mhm. Da gab es verschiedene Vorschläge. Einer war irgendwie, dass jedes Land 0,01% des BIPs zahlt, dann kämen irgendwie schon, nur wenn die OECD-Länder das schon machen würden, dann kämen irgendwie pro Jahr 4-5 Milliarden zusammen. Mhm. Und das ist jetzt, glaube ich, noch nicht so furchtbar viel, 0,01%. Was schon mal in der Vergangenheit probiert wurde, um Geld für HIV-Forschung aufzutreiben, war irgendwie so eine Flugsteuer, oder ich weiß nicht, ob da die Fluggäste oder Airlines zahlen würden, keine Ahnung, aber sowas gab es schon mal. Und genau, was auch ganz interessant ist, es gibt ganz viele Konzepte, ich kann ja immer so die Ideen durchgehen. Also es gibt irgendwie die Idee, dass jeder, der Antibiotika nicht für die Humanmedizin nutzt, also wenn du es an Tieren füttern willst oder wenn du Felder spritzen willst, dass du dann quasi einfach ein bisschen mehr zahlst, weil du sagst, okay, man nutzt das hier jetzt einfach rein wirtschaftlich und nimmt woanders einen Schaden, dann zahlst du da eben ein bisschen was drauf. Dann aus diesem britischen Report kam das Pay-or-Play-Modell, finde ich auch ganz spannend. Ich habe es ja eben schon nochmal mir gesagt, die ganze moderne Medizin ist abhängig von Antibiotika. Das heißt, eigentlich kann man sagen, auch ein Hersteller von OP-Besteck oder sowas kann sein Business nicht machen, wenn es nicht irgendwie Antibiotika als Grundlage gibt. Und deshalb ist quasi da die Idee, dass Medizinproduktehersteller, wenn ich richtig verstehe, oder ja, dass die im Prinzip auch wie eine kleine Gebühr oder irgendwas zahlen.
Die nächste Gruppe, von der wir Hate-Mail bekommen, okay? Ja, du.
Auf jeden Fall. Das geht an den Topf. Aber alle Firmen, die quasi selber in dem Bereich forschen, die kriegen dann Rabatt. Die müssen das halt nicht zahlen. Also da ist dann die Idee, und auch wieder, das ist nicht meine Idee, die kommt von Jim O'Neill. Also da kann ich das Autoritätsargument direkt mal fallen lassen. Also quasi die Idee, dass man sagt, okay, na, auf der einen Seite, wir kriegen einfach faktisch Geld, auf der anderen Seite stimuliert man halt auch oder regt man Firmen dazu an, diese Branche noch am Leben zu halten und da was zu machen. So, das ist also auch noch so eine Idee. Genau, am realistischsten oder am sinnvollsten fände ich einfach, wenn man sagt, man hat einfach fixe Beiträge, die einfach irgendwie an die UN oder irgendwas gehen. Das wäre schon ganz gut. Also die Vorteile grundsätzlich davon sind halt, dass man wirklich mal dort forschen kann, wo die öffentliche Gesundheit eben Forschung braucht und dass man das eben auch langfristig planen kann, also dass man irgendwie einen langfristigen, gesicherten Geldstrom hat. Genau, also das sind schon mal wichtige Punkte. Deshalb meinen viele, dass man irgendwie in so eine Richtung am Ende was bewegen müsste. Und vielleicht auch nochmal was ganz interessant ist, auch nochmal um zu zeigen, dass es jetzt nicht völlig ab vom Schuss ist. Also erstmal, also zwischenstaatliche große oder so globale Forschungsunternehmen, die gab es ja schon und die funktionieren ja gut. Also die ISS ist zum Beispiel, also die Internationale Raumstation, die ist ja auch viel teurer als das, worüber wir reden. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden das sind, aber es ist mehr. Keine Ahnung, das Human Genome Project, das war sowas. Und das ist dann auch wieder Forschung, die dann irgendwie andere Bereiche beflügelt, die dann irgendwie auch wieder andere Effekte irgendwie nach sich zieht. Also ich weiß nicht, es gab riesige internationale, ich glaube CERN ist auch so ein Ding, Forschungsunternehmen, und das ist jetzt nicht völlig absurd, so, dass man Forschung mit vielen Staaten zusammen und mit einem gemeinsamen Budget macht, sowas gibt es. Und das gibt es auch in größerem finanziellen Ausmaß. Also das erstmal. Und eine andere Sache, die gerade so passiert in der Welt, die auch wirklich spannend ist, das ist eigentlich ein Problem, ist nämlich, dass es immer häufiger so Stockouts gibt, also Lieferengpässe von Medikamenten, auch Antibiotika. Also das ist bei uns in Deutschland ein Problem, aber eigentlich überall auf der Welt. Und das führt dazu, dass man halt immer häufiger auch einfach Basics wie Penicillin, das irgendwie einfach nicht kriegt. Ich habe es gemerkt, als ich hierher fliegen wollte nach Indien, da gab es die japanische Enzephalitis-Impfung einfach nicht. Konnte ich da nicht kriegen. Es gibt halt nur einen Hersteller, der hat irgendwelche Schwierigkeiten gerade, dann gibt es das nicht. Ja, und was das aber zur Folge hatte, also erstmal, das ist auch für Resistenzen ein Riesenproblem, weil dann, wenn du das eine Antibiotikum nicht hast, dann musst du halt ein anderes nehmen. Und ja, dann war es jetzt auch schon wieder mit dem ganz gezielt immer genau das Richtige nehmen. Aber was das zur Folge hatte, war, dass in den USA Krankenhausunternehmen sich zusammengetan haben und gesagt haben, okay, voll oft kriegt man Medikamente nicht und dann gibt es da ja noch das Problem, dass die super teuer sind. Und die haben quasi eine Non-Profit-Firma gegründet, Civica RX heißen die, und die Idee ist jetzt, dass es quasi ein Non-Profit-Pharmaunternehmen ist, also was dann generisch Produkte herstellt für diese Krankenhausketten in den USA. Total krass, also auch verrückt, dass das aus den USA kommt, aber ist ein cooles Beispiel. Und die haben jetzt, also aktuell, die ist noch sehr, sehr, ich glaube, letztes Jahr hat sie das gegründet oder so. Aktuell fangen die an mit Vancomycin und noch irgendeinem anderen Antibiotikum, aber die wollen irgendwie am Anfang jetzt erstmal eine Palette von 14 ganz basalen Medikamenten irgendwie so zusammenkriegen. Also das zeigt halt auch schon, das ist jetzt nicht staatliche Produktion, aber es ist halt Non-Profit-Produktion und es ist nicht Privatproduktion, dass das irgendwie funktioniert und dass das auch in dem wahrscheinlich kapitalistischen Land der Welt funktioniert. Also hoffentlich, das ist ja jetzt noch in den Kinderschuhen. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt schon wirklich Produktionsstätten haben oder ob die nur Lizenzen von anderen haben oder wie das läuft, keine Ahnung. Aber auch in anderen Ländern, also ich weiß, in Brasilien gibt es sowas, da gibt es staatliche Laboratorien, wo geforscht und ich glaube auch produziert wird. In Thailand habe ich es auch gehört. Also diese Idee, dass ein Staat irgendwie ein Labor und vielleicht auch eine Produktionsstätte aufbaut, die ist nicht völlig absurd und das gibt es auch schon. Und das kann man halt, wenn man es international koordiniert macht, nochmal deutlich effektiver und besser machen wahrscheinlich. Genau, das vielleicht nochmal so zur Rechtfertigung. Jetzt habe ich die ganze Zeit darüber geredet, wie wir es irgendwie hinkriegen, neue Antibiotika auf den Markt zu kriegen. Also es gibt schon ein paar Konzepte, die werden schon gemacht und es gibt ein paar Ideen, die man noch anders machen könnte. Genau, aber ein Punkt, der eben auch wichtig ist, ist, dass Innovation natürlich nicht nur in dem Bereich stattfinden kann und auch fehlt. Also das Ding ist, was halt auch total wichtig ist und was, glaube ich, auch in dieser ganzen Debatte eigentlich relativ oft übersehen wird oder nicht genug Aufmerksamkeit findet, ist, dass nicht nur Antibiotika uns aus dieser Misere raushelfen können. Auch Impfungen, weil Impfungen wären total wichtig, weil man halt impft gegen Pillen kann, dann muss man die nicht mehr behandeln oder nicht mehr so oft. Das wäre also auch total wichtig, neue Diagnostika, also dass man eben, wir haben es vorher angesprochen, dass man eben einen coolen Schnelltest hat, wo du einfach direkt gucken kannst beim Hausarzt oder irgendwo, wenn man draußen in der Pampa ist, kann man einfach gucken, tja, ist das jetzt ein Bakterium oder was war das? So war es ja total cool, dass es das billig gibt und man kann auch in ganz andere Richtungen denken, also zum Beispiel könnte man irgendwie überlegen, kriegen wir es hin, neue Kathetersysteme zu erfinden, wo nicht so gut Keime dran wachsen können oder so. Wäre ganz gut. Oder dann eine Richtung, da redet man eigentlich nie drüber, aber man kann ja auch Innovation betreiben, wenn es um Verhalten geht. Also ein ganz wichtiges Ding in der Chirurgie ist ja, dass man diese Checklisten hat, wo man eben wirklich durchgeht, haben wir alles gemacht und dann passieren da weniger Fehler. Sowas kannst du natürlich auch irgendwie für Hygienesachen oder so machen, denke ich mal. Oder also es gibt ganz viele Richtungen, in die Innovation noch stattfinden kann, wo man Innovation auch fördern kann und das passiert noch nicht so viel. Vielleicht ein Punkt noch, der noch wirklich spannend ist, weil es irgendwie doch nochmal, ja, ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Hoffnung gibt und irgendwie auch einfach cool ist, ist, dass man auch ja denkt, dass man Phagen nutzen kann, also so Bakteriophagen, also Viren, die sich auf Bakterien setzen, um Bakterien quasi zu bekämpfen.
Okay.
Also man stellt quasi so vor, oder hat es auch schon in Studiensituationen erfolgreich gemacht, dass man sie irgendwie so, ich sag mal, programmiert, also deren DNA irgendwie so verändert, dass sie halt ganz gezielt auf bestimmte Bakterien gehen. Und da zumindest in Studiensettings hat man damit schon komplett resistente, unbehandelbare Keime irgendwie abtöten können. Also genau.
Also sozusagen als Alternative. Okay. Also als Alternative zur Antibiotika.
Ja, das ist ja wirklich eine Alternative zum Medikament, aber genau, man kann eine Alternative zum Antibiotikum selbst in der Behandlung. Präventiv kann man was anderes machen. Also ich will nur sagen, bei der Innovation müssen wir auch ein bisschen aufpassen, wenn wir nicht nur völlig auf Antibiotika versteifen, weil ich glaube, es geht auch noch in ganz andere Richtungen was. Und auch in diese Richtungen kann man halt leichter denken, wenn man, ich sag mal, ungebundenes Geld hat und einfach wirklich nur die Absicht, den größten Nutzen für die öffentliche Gesundheit zu bringen und sich nicht Gedanken machen muss, wie kriege ich da wieder Kohle für rein. So, ne? Also gerade bei Sachen, die man schlechter verkaufen kann, wie Verhalten. So. Also genau.
Du engagierst dich ja bei vor allem UAM, das hattest du ja auch bei deiner Einführung auch kurz gesagt. Willst du eigentlich kurz was dazu sagen, warum ihr euch auch in dem Bereich engagiert? Also sind natürlich ja, Essential Medicines, aber genau.
Das ist eigentlich eine gute Frage. Man kann sich die ja schon stellen. Ich meine, okay, das ist jetzt eine Organisation, die sich vor allem mit Zugang zu Medikamenten auseinandersetzt und irgendwie hohen Preisen. Gut, das passt schon ganz gut. Aber es ist jetzt nicht genau das gleiche Problem. Und vielleicht erstmal da zu diesem Zugangsproblem. Das ist bei Antibiotika eigentlich höher, als man vielleicht denkt. Also wir reden die ganze Zeit darüber, wie viele Menschen irgendwie sterben pro Jahr, weil sie ein Bakterium haben, was resistent ist. 700.000 ist da so die Zahl, die im Raum steht. Das ist natürlich krass. Aber viel, viel, viel mehr Menschen sterben jedes Jahr an Infektionskrankheiten, die behandelbar wären, weil die halt einfach sich dann an die Politik nicht leisten können oder es halt einfach irgendwie nicht kriegen. Also da reden wir von, naja, wahrscheinlich eher so 5-6 Millionen pro Jahr. Also viel mehr. Also das ist halt was, was man auch auf nichts auf dem Schirm hat, dass es halt total wichtig ist, dass man auch nicht nur sagen kann, hey, dann sperren wir die ganzen Antibiotika weg. So, nee, also Leute brauchen die momentan, wenn man jetzt einfach nur an quasi die Zahlen in der Medizin so sich anschaut, dann ist es eigentlich das größere Problem, dass Leute die nicht kriegen, als dass sie es zu viel kriegen. So. Und das, ja, da spreche ich auch nochmal eine riesige Schwierigkeit in diesem ganzen Thema an, dass man eben irgendwie diesen Spagat schaffen muss zwischen auf der einen Seite Leuten neue und auch alte Produkte zugänglich zu machen, total günstig, sodass jeder seine Infektion behandeln kann. Auf der anderen Seite muss man es aber halt irgendwie schaffen, dass die nicht rumgeschmissen werden wie Smarties und nicht ernst genommen werden und irgendwie total repressiv behandelt werden. Das ist eine riesen Hürde und total schwierig. Also dann kann man zynisch sein und sagen, insgesamt so, jetzt so für uns ist es doch trotzdem ganz gut, wenn die dann teurer sind, weil dann sterben vielleicht Menschen, aber es gibt ja trotzdem weniger Resistenzen so. aber das Problem ist halt auch, dass nur weil Medikamente teurer sind, dann werden die vielleicht nicht genommen, aber dann werden Infektionskrankheiten meistens oder oft dann doch halt irgendwie behandelt. Dann nimmt man halt, wenn man sich das Richtige nicht leisten kann, nimmt man halt irgendwie ein falsches, ein anderes oder so einen, ein Produkt aus fragwürdiger Herkunft oder man nimmt halt zu wenig oder irgendwas. Also über den Preis, das zu regeln zu wollen, das Resistenzproblem, das geht auf jeden Fall nicht oder nur sehr schwer. Und naja, wenn die macht es vielleicht wieder noch schlimmer, das nochmal hier. Aber das ist also ein Punkt, deswegen das irgendwie zu Jura anpasst. Und der andere Punkt, und das ist eigentlich der Grund, weswegen wir in das Thema gekommen sind, ist, dass es eben illustriert oder ein Symptom ist von unserem zumindest zum Teil versagenden Forschungs- und Entwicklungssystem. Das ist halt ein Thema, mit dem wir uns ganz früh auseinandersetzen, dass wir halt sagen, hey, Forschung und Entwicklung und insbesondere öffentlich finanzierte Forschung und Entwicklung, die muss halt irgendwie Menschen, Patienten zugutekommen und am besten auch weltweit. Und da sollte jetzt Profit irgendwie nicht die vorderste Rolle spielen. Und wir würden halt sagen, ja, eigentlich hat dieses Forschungs- und Entwicklungssystem ein paar Schwächen. Es hat halt nicht immer Patienten im Fokus. Und jetzt haben wir genug drüber geredet, dass man sagen kann, okay, das passt sozusagen zu Antibiotika-Resistenzen und der Entwicklung von Antibiotika.
Für die Hörerinnen, von denen ich überzeugt, also neben der Hate-Mail, die wir bestimmt bekommen, zu einigen Punkten oder sagen wir so den kritischen Kommentaren, die wir dazu bekommen, sind bestimmt auch einige dabei, die das alles unterstützenswert finden. Ich habe keinen Schimmer, wie sich die UAM finanziert. Seid ihr spendenfinanziert? Also kann man da in die Shownotes einen Spendenlink reinpacken? Oder?
Ja, also kann man auf jeden Fall. Wir nehmen gerne Spenden und das ist ein wichtiger Teil, der die Arbeit, das Geld ist, der die Arbeit möglich macht. Also ja, das wäre auf jeden Fall gut.
Ansonsten Link kommt rein. Genau, diese andere Variante ist ja dann auch mit euch oder mit dir vielleicht auch in Kontakt zu treten. Deinen Twitter-Handle kannst du ja vielleicht schon mal nennen.
Ich glaube, @sepp_schönherr, aber dann ohne die Vokale, also schönere. Ja.
Auch den Twitter-Handle packen wir natürlich dann in die Shownotes. Du engagierst dich ja auch ehrenamtlich. Sind das dann primär eure Zielgruppe dann auch andere Studentinnen? Oder wer kann sich da alles engagieren?
Also grundsätzlich jeder. Also ich meine, ja, hauptsächlich machen Studierende bei uns mit. Wir sind an der Basis schon an Uni-Campusen sozusagen organisiert. Also es gibt uns in Deutschland halt an, ich weiß nicht, 10, 12 oder so Unis als Hochschulgruppen eben. Und dann haben wir halt nochmal so ein bisschen einen Überbau. Wir sind halt eigentlich ein europäischer Verein. Es gibt uns auch in den USA, Südamerika und sonst wo. Und genau, dann das eine, was wir machen, ist halt an der Uni einfach Awareness und so. Und das wichtigste Ziel ist eigentlich, dass wir sagen, okay, wir wollen irgendwie dafür sorgen, dass Forschung, die an unserer Uni passiert, Menschen erreicht, die diese Forschungsergebnisse brauchen. Also was Produkte angeht, aber eben auch Wissen, also Open Access ist so ein Punkt, den wir gut finden. Das ist so im Groben, machen noch ein bisschen mehr, aber das ist so im Groben und Ganzen das. Ansonsten halt einfach Global Health irgendwie in vielen Städten sind wir einfach so eine Global Health Gruppe, sage ich mal. Und dann machen wir aber auch viel eben auf höheren Ebenen, sage ich mal, also bei irgendwelchen Konferenzen und agieren eben auch so ein bisschen als kleine NGO, so international und sind da irgendwie aktiv.
Also ich verstehe das hier als nicht nur als sinnvolle und wichtige Information, sondern eine gewisse Dauerwerbesendung für UIM und für die Mitarbeit. Insofern fordere ich auch auf, wer da noch Zeit hat, sich zu engagieren, mit euch in Kontakt zu treten. Ich glaube, dann sind wir langsam durch. Das Thema werden wir bestimmt häufiger mal aufgreifen müssen, weil sich da, also sagen wir so, ich hoffe, wir greifen das Thema häufiger auf und zwar immer wieder mit positiven Meldungen, dass sich in der Antibiotika-Welt sich dann doch positive Entwicklungen abzeichnen. Aber da bleibe ich erstmal gespannt, ob da was kommt. Sebastian, erstmal herzlichen Dank.
Ja, gerne. Danke dir.
Ciao.
Jo, ciao.
So, nochmal ganz herzlichen Dank an den Sebastian für das wunderbare Interview und Entschuldigung für diejenigen, die das nicht alles hören wollten, dass es dann so lang geworden ist. Ich wollte es eigentlich an keiner Stelle unterbrechen, insofern müsst ihr da durch und ich hoffe, für diejenigen, die es interessiert hat, die haben es auch so genossen, wie ich das genossen hatte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was meine eigene Bewertung jetzt betrifft, ob ich jetzt Panik schieben soll oder nicht. Ich würde sagen, ich bin immer noch bei der lieber sich etwas mehr Sorgen machen Fraktion dabei. Finde ein paar Anregungen von ihm durchaus überlegenswert und hatte auch schon über den Jahreswechsel mit dem Gedanken gespielt, mich da auch ein bisschen mehr zu engagieren. Andererseits muss ich ein bisschen gucken, wie ich mit meinen Zeitressourcen zurechtkommen kann. Besonders schön ist es natürlich, wenn man sich da engagieren kann und das ist auch die Aufforderung vielleicht an unsere Hörerinnen, die da noch ein bisschen Zeit haben, sich vielleicht auch bei der UAM zu engagieren. Ansonsten freuen die sich ja, wie wir gehört haben, auch über den ein oder anderen Euro, der da in den Hut geworfen wird. Und ich würde sagen, damit sind wir mit dem Thema erstmal durch. Und können rüber zum Murks.
Many people would go to a doctor earlier if they didn't trust some quack who is doing nothing for them. That's what makes a quack so dangerous.
Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, es ist, war Weihnachtszeit, dementsprechend gab es die BMJ Weihnachtsausgabe. Und da waren wieder ein paar Schmankerl drin. Ich habe zwei rausgepickt. Mhm. Den Rest kann man sich selbst angucken. Und da ist zum einen die eine, die öffentlich verfügbar ist, fand ich besonders witzig. Die haben so Untertitel diesmal gemacht und das hieß Chasing Cars, hieß das eine Untertitel, wozu ein paar Arbeiten passen. Und die ich rausgepackt habe, ist, glaube ich, die schönste, weil die auch eine animierte Grafik hat. Sprich, klick doch mal auf den Link.
Du bist gut, habe ich gar nicht offen.
Haha, dann mach mal bitte auch.
Ja, Sekunde.
Ich zitiere derzeit schon mal kurz. The Need for Speed. Observational Study of Physician Driving Behaviors. Also allein schon wegen Need for Speed muss man das natürlich sich angucken, aber besonders auch natürlich Physician Driving Behaviors ist natürlich auch so interessant.
Jahresrückblick. Ich klicke mich langsam weiter.
Genau, die haben Daten genommen und zwar natürlich Daten, die es in Deutschland mal wieder nicht gibt, aber super interessant. Und zwar gibt es wohl öffentlich verfügbare Daten, der das sozusagen Verkehrssündenregister könnte man es nennen, ja. Also immer wenn die Highway
ich
Patrol in
erst,
Florida,
ich habe gerade den Link aufgemacht, okay,
zwischen 2004 bis 2017 da Tickets verteilt hat, dann gibt es da eine Datenbank, die ist öffentlich verfügbar oder zumindest für Wissenschaftler öffentlich verfügbar, wo der Name drin steht, das Alter, das Geschlecht, Driver License Number, also eindeutig identifizierbare Person, Geschwindigkeit, wo das passiert ist und was das für ein Cover, was das für ein Auto war. Also irgendwie Wahnsinn, ja. Du bist jetzt in Deutschland, willst da Proteste hageln wahrscheinlich, ja. Wäre vielleicht auch mal ganz sinnvoll, so als Pranger, ja. In Deutschland würde das wahrscheinlich gut funktionieren. Aber auf jeden Fall wahnsinnig spannend, dass es das gibt. Und das dann hier verknüpft logischerweise mit einer, ich glaube, das ist nicht öffentlich verfügbar, Datenbank aller Ärzte, aber das kriegst, da kommst du ja dran, ne, als Forscher. So. Und dann kannst du ja gucken, okay, welche Ärzte denn hier, die bei uns hierher kommen, passen dann genau zusammen, ne? Also Vor- und Nachnamen nachgucken, Alter nachgucken, ne? So, und die haben das auch ganz sicher gemacht, wenn dann irgendwie mehr als einer auftauchte, bei dem Vor- und Nachnamen passen und das so irgendwie nicht zur Driver License Number sicher passte, dann haben sie die auch rausgelassen, die Fälle. Ne? Und die haben auch, das ist natürlich ein bisschen schade, Ärzte unter 30 rausgelassen.
Oh.
Das fand ich ein bisschen schade, weil das ist ja normalerweise die Gruppe, die zumindest wissen wir aus deutschen Statistiken die höchste Unfallwahrscheinlichkeit hat, dementsprechend vielleicht auch die höchste Ordnungswidrigkeitsrate. Aber wohl, weil die meinten, naja, es sind ja vielleicht noch nicht, es werden ja vielleicht auch Leute erst später als mit 30 Ärzte und die wollen da sozusagen keinen Bias haben. Kann man so machen? Genau. Und dann kann man sich vielleicht tatsächlich irgendwie diese lustige Interaktionsgrafik
wunderbar
gucken. Man kann da nämlich durchklicken. zum Beispiel, wer denn am schnellsten fährt und sieht dann da die Prozentzahlen oder wer kriegt denn am meisten Tickets, das wird aufgezeichnet. Wer fährt die meisten Luxusautos und dann gibt es da Prozentzahlen zu.
Extreme? Komm, wir können auch ein paar
Das
paar
ist da, was ist da dabei? Können. Ich glaube, ich mehr als 20 km/h, ich weiß gar nicht, Miles per Hour natürlich, über dem Ticket war, über der erlaubten Geschwindigkeit.
Psychiater, komm, also, wir können jetzt hier ein paar Fachgruppen mal dissen.
Genau, also Need for Speed, ja, das sind die, die am schnellsten fahren, ne? Und das ist, nee, das steht, glaube ich, weiter unten, ist sogar ein bisschen anders ausgedrückt.
Also die schnellsten, Sekunde. Ja, auf dieser Grafik, ja, nee, wenn man das, und da sind so die Unterschiede wirklich deutlich, ja, also Pädiater sind ganz weit hinten und mit großem Abstand sind die Orthopäden die schnellsten, also die am schnellsten fahren. Sorry, ich finde diese Grafik wirklich köstlich, sollte sich jeder mal reinklicken. Und die Extremen sind die Psychiater. Die Luxusautos, warte mal, hätte ich jetzt eine Kardiologen, okay.
Genau, und die haben das natürlich einmal so gemacht, also wer kriegt denn die meisten Tickets, ne? Mhm. Und da landen die Psychiater ganz vorne, das ist, hat mich erstaunt, ehrlich gesagt, hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Vielleicht wollen die schneller vor ihren Patienten fliehen oder so, ich weiß nicht. Vielleicht ist denen das auch egal, oder gibt es ein paar andere Absichten, ich weiß nicht. Ansonsten natürlich so ein paar Klassiker, die man auch erwartet hätte, ja. So irgendwie Internisten, Kardiologen, ne, irgendwie relativ weit vorne. Und da sind die Orthopäden noch bei den Number per Tickets irgendwie noch relativ okay dabei, mhm, ja. Was dann die Geschwindigkeit angeht, sind sie schon relativ hart dabei. Und der Need for Speed Record gehörte wohl zu einem generellen Internisten, der 70 Miles per Hour über dem Limit war, über dem Tempolimit. Das ist natürlich ordentlich, ja. Im Schnitt waren übrigens 15 Miles per Hour. Genau, das fand ich auch ganz witzig. Dann, genau, der Average Speed Above Limit, ne, mhm, da sind dann, wo wir dann bei den, was da dran auch drin ist, ne, Drives Fast, da sind dann die Orthopäden ganz ordentlich drüber, ne, also das sind die, wenn sie drüber sind, dann wenigstens auch
dann ordentlich
richtig den Fuß auf dem Gaspedal haben.
Aber wieder
dann aber auch gar nicht so überraschend,
die
Psychiater, genau, als nächstes, weil ich meine, irgendwo muss das ja auch herkommen, ne. Und dann, was du schon gesagt hast, witzig ist natürlich auch Luxuscars, wobei man dazu sagen muss, dass auch hier ein Volvo als Luxuscar zählt, in der Definition, also ich weiß nicht, okay, wie ernst zu nehmen das ist, aber ist natürlich trotzdem schön gemacht, ja, das sind dann 41% Kardiologen, wobei sich das gar nicht so stark verteilt, ne, da gibt es nur so das Ausreißer, stimmt, mit den Emergency Physicians, Family Physicians,
ja,
und vielleicht Pädiater, ne, so, die so nach unten ausreißen, der Rest ist dann schon relativ nah dran.
Nichts Auffälliges finde ich irgendwie Gets Off Lightly. Ich nehme an, das heißt das so erwischt, aber wurde nicht so hoch bestraft oder so? Keine Ahnung.
Genau, es gibt wohl, es ist wohl so, dass man, dass die Geschwindigkeit von den Officern sozusagen manuell eingetragen wird und sozusagen die Vermutung war, dass wenn man viel Kontakt hat mit der Polizei, zum Beispiel als Emergency Physician,
so, okay,
oder in der Notaufnahme, ne, dass sie sich dadurch gut verstehen.
Bei der Geschwindigkeitskontrolle.
Ja.
Okay, nee,
dass sie sich gut verstehen und dann sagen, naja, wir kennen uns ja, drücken wir mal ein halbes Auge zu,
okay,
und tragen nicht 40 km/h ein, sondern 39, ja, oder ich sage mal km/h, aber wir kommen jetzt auch nicht mehr raus hier aus meinem Ding, dass das dann bedeutet, weil sie dadurch weniger zahlen müssen.
Mhm.
Und das haben die sozusagen nachgeguckt, ob es da einen Unterschied gibt, aber gab es nicht.
Nee, ziemlich ausgeglichen.
Ja. Auf jeden Fall, die Zahlen sind auch gar nicht so gering, ne? Also die haben 5000 Ärzte da eingeschlossen.
Wow.
Ja, die insgesamt 14.000 Speeding-Tickets hatten. Naja, klar, über ja, ja, auch irgendwie 13 Jahre, ne? Aber also sind jetzt bestimmt nicht repräsentativ, aber sind auf jeden Fall irgendwie zumindest in einer gewissen Art und Weise verlässlich.
Mhm.
Auf jeden Fall großartige Studie, großartige Idee, großartige Ausführung, natürlich alles mit dem Augenzwinker zu sehen.
Aber super. Ich hätte ja auch zumal gesagt, Gets Off Lightly, hätte ich gedacht, vielleicht hätten ja die Psychiater sogar eine Chance. Also die können sich quasi aus allem rausquatschen, also Entschuldigung, lauter Vorurteile hier, aber nein, ist auch die fallen da nicht raus. Na schön.
Die fallen da auch nicht raus.
Dankeschön.
Genau, dann habe ich noch eine zweite kurze Arbeit rausgesucht, das ist mir so ein beschreibendes Paper. Die kann man sich offiziell nicht so richtig angucken, aber man findet, es gibt natürlich Mittel und Wege. Der Titel ist Can Academic Satire Exist in the Age of Fake News? Tracking the Citation Record of a Holiday Review Paper. Mhm. Und zwar hat da einer der Autoren sich vor 9 Jahren noch als Medizinstudent den Spaß gemacht, ein Artikel zu schreiben in der Canadian Medical Association Journal.
Mhm.
Das ist auch ein gar nicht so unpopuläres Journal. und hat das genannt Cigarette Smoking, an Underused Tool in High Performance Endurance Training. Ja, das war ein Satire-Paper und es hatte irgendwie groß auch Satire in der ersten, sozusagen auf der Seite 1 stehen, ja, so dick gedruckt. Irgendwie hatte das da reingebracht. Und der wollte zeigen, okay, was kann denn eigentlich schiefgehen, wenn man nicht systematisches Review macht? Und der hat dann halt mal geguckt, also ein bisschen gesucht, Cherry-Picking gemacht, ne, also sich einfach Artikel rausgesucht, die am besten passten, ne? Findings out of context irgendwie gerissen. Und dann so gemacht hier, naja, wenn man raucht, dann ist es gut für Hochleistungstraining. So. Und jetzt mittlerweile ist er Forscher. Und er hat damals so gedacht, naja, er hat gedacht, okay, vielleicht nehmen ein paar Leute das ernst, aber das ist eigentlich so klar, das kann ja nicht passieren. Ne? Und jetzt mittlerweile ist es 11-mal zitiert worden.
Oh nein.
Das kann auch gar nicht so schlimm sein.
Okay,
ne?
Kann ja sagen, dass okay, du sagst, okay, stimmt,
das ist als hier, ne, so sollte es eben nicht gehen, kann man ja machen. Ne? Und das ist ganz witzig, weil das jetzt auch in seinen Age-Index, ne, also den als Wissenschaftler durchaus relevanten Index irgendwie fließt. Und er hat dann gedacht, naja, hoffentlich ist das zitiert worden, weil da eben drin steht, wie man es eben nicht machen soll, ne, mit der wissenschaftlichen Arbeit. Und er hatte mal nachgeguckt und recherchiert. Naja, also, das war nur in 2 der Fällen so. In den anderen 9 konnte er 8 untersuchen, 1 hat er nicht herausbekommen. Dass der Kontext des Zitats so war, dass die Autoren offensichtlich das Paper vielleicht das Paper gelesen. Oder nur den Titel gelesen hatten, aber verstanden haben, dass das irgendwie nicht ernst gemeint war. Ja. In anderen Fällen hatten die Autoren das aber auch zitiert, sozusagen, um zu beweisen, also gesagt haben, naja, Zigarettenrauchen ist ja nicht gut für Hochleistungssportler. Also genau das Gegenteil, was ja eigentlich ausgesagt hat in der Studie. Sprich, die haben die Arbeit nicht gelesen oder nicht verstanden, ja. Und da kann man es klar nachweisen. Oder es war gar nicht überhaupt zu Ausdauersport passend. Ja, das Paper, wo es zitiert wurde. Also es gab Zitate, die keinen Sinn hatten, dass dieses Paper da zitiert wurde. Ja. Er beschreibt noch ein anderes interessantes Experiment. Und zwar es gibt jemanden, der hat dieses Paper Studenten hingelegt, für Medizin, ja, Medizinstudierenden im ersten Jahr. Und hat gesagt, hier, naja, die haben den Originalartikel bekommen, wo auch dick Satire vorne draufsteht, ne, gesagt, lest das mal und sollen das einfach mal bewerten, also kritisch bewerten, den Artikel. Und die haben geschrieben dann dazu, dass, ich zitiere kurz, many students read the article without challenging its conclusion, das ist ja schon mal schlimm. Others became emotional because they disagreed with the conclusion, but were unable to articulate why the article was flawed, let alone recognize the actual message. Da kann man dazu natürlich noch sagen, ja okay, die befinden sich noch am Anfang ihrer wissenschaftlichen Ausbildung und hoffentlich gibt sich das noch. Ja. Aber zumindest wenn die wissenschaftliche Ausbildung so gut ist wie bei uns in Deutschland, würde ich sagen, weiß ich nicht, ne, ob man da wirklich beigebracht bekommt, das kritisch zu bewerten und zu sagen, hier, stimmt das überhaupt, kann das überhaupt stimmen, ist das ernst gemeint, gibt es da nicht, wenn man sich so die Ergebnisse raussucht, gibt das nicht vielleicht eine falsche Wiedergabe des Wissens wieder und so?
Der Link zum Originalartikel ist wahrscheinlich auch irgendwo zu finden, ne?
Ja, ja, ich denke schon.
Weil ich würde mich interessieren, inwiefern das Satire denn wirklich gut, okay, ich sehe gerade.
Zu lesen ist, meinst du?
Genau, ob das...
Ja, das können wir ja mal kurz herausfinden. Da steht über dem Titel Satire drüber, tatsächlich.
Also okay, gut, also eigentlich müsste es irgendwas sein. Ja, okay.
Könnte man lesen, ja.
Obwohl man geht natürlich nicht, also den Kontext verstehe ich schon wieder, ne? Dein Prof gibt dir ein Papier, man geht natürlich erstmal nicht davon aus, dass es also,
dass das Quatsch ist. Ja, ja, genau. Aber es ist interessant, ne? Weil das bedeutet, dadurch, dass man ja sagt, naja, eigentlich sagt Wissenschaftler ja die Wahrheit, also hoffentlich ja, oder nähert sich der Wahrheit an, dass es in vielen Fällen doch nicht so ist und dass auch Wissenschaftler ja Schwierigkeit haben zu unterscheiden, was denn jetzt nah dran ist und was weniger nah dran ist, ja. Er macht natürlich Sorgen in Bezug auf, wie alle anderen Leute denn sozusagen Fake News identifizieren und
das ist schon ein geiles Bild allein
sozusagen entlarven sollen.
Ja, da kommen wir jetzt zu ganz vielen Wissenschaftsvermittlungsthemen rein. Also ich sehe gerade im Artikel, also Satire ist ja wirklich sehr deutlich zu sehen, aber unabhängig davon ist es natürlich so, dass wenn eine Studie deine eigenen Überzeugungen bestätigt, bist du vielleicht nicht so ganz kritisch. In dem Fall ist es ja aber so, dass doch einige emotional darauf reagiert hatten und dann ist sozusagen, sollte man vielleicht als spontane Reaktion tatsächlich sozusagen so ein Set an Hilfsmitteln, an Hebeln, an Verfahren zur Hand haben, um zu gucken, wo denn so eine Studie dann vielleicht falsch gelegen haben könnte. Also wie du meintest, Cherrypicken etc. Wie auch immer, ich glaube, das wird meine Abendlektüre werden.
Ja, mach das. So, das sind so, die wenigen
wunderbar. Dankeschön.
Zum Ende.
Ja, das ist unser Auftakt für 2020 gewesen. Entschuldigt auch, ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen. Was wohl auch ein Standard ist, dass man nach dem C3 erstmal krank ist. Und das war natürlich bei mir auch der Fall. Obwohl, die sind gut ausgestattet mit Händedesinfektionsmitteln. Ne? Egal, wo man hingeht, überall. Naja, gut. Sind wir sonst durch?
Ja, ich denke schon.
Ich gucke, ob irgendwas noch in der Liste ist. Nee, ansonsten sind wir. Dankeschön. Bis in zwei Wochen.
Bis
bald. Gesund. Mach gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.